Bevor es gleich losgeht mit der Folge, haben wir noch eine Bitte an euch. Wie ihr ja wisst, hat der Berliner Bürgermeister uns ja schon eine Auszeichnung gegeben für Benes Spermiogramm. Aber jetzt kann unser Podcast hier, Mom and Dad Jokes, auch einen Preis bekommen.
Ihr könnt nämlich für uns abstimmen beim Deutschen Podcastpreis und alles, was ihr dafür tun müsst, ist in die Shownotes zu gehen und den Link anzuklicken.
Würden wir uns sehr drüber freuen und unter allen, die abstimmen, verlosen wir eine Probe von Benes. Na, ihr wisst schon.
Ja. Hatte ich nämlich nicht, weil während ich, hör mal auf jetzt, ich sag hier gerade was.
Der Hund hat sich gerade übergeben, der hat sich die Pfote in den Hals gesteckt.
Ja,
und ich dachte, du willst mit dem Baby reden und mit dem Kontakt aufnehmen, aber du hast gerülpst. Jetzt kommt so ein Heiligenscheingeräusch und ein Glockenspiel und eine Harfe und dann jetzt kommst du.
Ja, ich finde Elefanten cooler als Birnen.
Mom and Dad Jokes.
Der Podcast für Moms and Dads. Und die, die es gerne wären.
Und für Jokes.
Wow.
Und die, die mit Kindern gar nichts anfangen können, die dürfen natürlich auch zuhören.
Für euch machen wir einfach ein paar Untenrum-Gags.
Hey Leute und herzlich willkommen zu Mom and Dad Jokes. Folge 35.
Ihr denkt einfach nur, das klingt total creepy und spooky, wie er das jedes Mal macht. Ich muss sein Gesicht dazu noch sehen.
Aber jetzt mal ganz kurz unter uns. Wir sind ja unter uns.
Du und ich jetzt?
Wir alle. Mhm. Wir alle. Wie krass ist es, dass ich es bereits 35 Mal geschafft habe, dieses Intro 1:1 gleich einzusprechen.
Ich glaube, du hast mit dieser komischen Macke erst irgendwann angefangen.
Ah, da müssen wir jetzt mal, irgendjemand muss jetzt mal alle Intros. 35 Intren übereinander legen, um zu gucken, ob das wirklich immer identisch ist. Weil ich glaube, dann habe ich da tatsächlich, es heißt ja irgendwie, jeder Mensch hat ein Talent, man muss es nur entdecken. Ich würde behaupten, dann habe ich meins gefunden.
Diese Aufgabe, der nimmt sich jetzt einer von euch oder eine von euch mal an. Und ich sage in der Zwischenzeit, dass wir jetzt einfach ohne große Umschweife in diese Folge reinsliden.
Richtig reindippen einfach, richtig, ohne Ankündigung.
Richtig reindippen ohne Ankündigung, so haben Beno und ich uns auch kennengelernt. Ja. Und tatsächlich schreiten wir wirklich mit 7 Meilenschritten, das ist das nächste, was ihr dann auch mal recherchieren könntet.
7 Meilenschritten?
7 Meilenstiefeln.
Ja.
Wir haben Ben und ich vor einiger Zeit, wie du kiekst, sie hat sich versprochen.
Ja, jetzt weiß ich endlich mal, wie krass witzig das ist, weil du mich immer auslachst, wenn ich mich verspreche. Und ich bin so froh, dass ich mich in diesem Satz nicht versprochen habe.
Aber siehst du, es ist lustig, sehe ich, ne? Wenn jemand sich
ja, mega. Ich finde da richtig Freude dran gerade. Super.
Okay, ich versuche mich jetzt zusammenzureißen. Und zwar, Bene und ich hatten vor einer Weile einen richtigen handfesten Beziehungsstreit.
Ja, das war unser größter Streit bisher.
Weil er irgendwie was gesagt hat, wir sind glaube ich mit dem Hund spazieren gewesen und er meinte, wir gehen jetzt mit 7 Meilenstiefeln nach. Und dann habe ich...
Ich meinte Strammschritt ist einfach.
Genau. Und dann habe ich gesagt, aber das heißt doch nicht 7 Meilenstiefel. Und dann hat Bene gesagt, doch, das heißt, man geht ganz schnell irgendwo hin. Und da meinte ich, nee, 7 Meilenstiefel ist, dass man quasi wie durch Zauberhand an einen Ort kommt. Und dann habe ich es nachgeguckt. Das mache ich an der Stelle jetzt sofort nochmal. So, Moment. Ich habe da so eine Enzyklopädie, auf die ich zugreifen kann. Die ist ganz seriös und da steht
der neueste Band vom Brockhaus.
7 Meilenstiefel bezeichnen in der Mythologie Stiefel mit Zauberkraft, die dem Träger die Fähigkeit verleihen, in kurzer Zeit weite Entfernungen zurückzulegen.
Aber da ist doch die kurze Zeit drin.
Ja, aber es geht um die Zauberkraft, nicht um die kurze Zeit.
Ah,
so.
Ja, ich wollte einfach nur, dass du Schuhe anziehst, mit denen du mal ein bisschen einen flotten Schritt machen kannst.
Jedenfalls... Ich weiß jetzt nicht mehr, wie ich auf 7 Meilenstiefeln
Du wolltest irgendwie welche 7 Meilen.
Mit 7 Meilenstiefeln kommen wir in der Schwangerschaft oder auch dem positiven Ergebnis genannt voran. Denn in der heutigen Folge befinden wir uns schon im 6. Monat und zwar auch schon wieder in der Hälfte des 6. Monats auf dem Weg zum 7. Jetzt will ich gar nicht viel Zeit verlieren, sonst bin ich ja schon im 8., wenn die Folge gleich startet. Deswegen, wenn das magische Zaubergeräusch vom Nimbus 8000 kommt, fliegen wir alle zusammen zum 22. Januar 2024.
Hi, Ariana.
Hallo, Bene.
Was geht ab?
Du bist mir unheimlich.
Ja, gern geschehen.
Hi. Was geht ab? Ja, seit 4 Jahren alles, was nicht fest ist, ist meine Standardantwort.
Ja.
Wir hatten mal eine Phase in unserer jungen Beziehung, wo du...
Sturm und Drang.
Mhm, wo dich das richtig aggressiv gemacht hat, dass ich geantwortet habe, also du hast gefragt, was geht ab? Und dann habe ich immer gesagt, alles, was nicht fest ist. Also absoluter Dad- oder Mom-Joke.
Ja.
Und das hat dich so aggressiv gemacht, dass wir eine Phase hatten, wo du automatisiert, warum auch immer, gefragt hast, was geht ab? Und in dem Moment hast du dich schon geärgert.
Mhm.
Und so wie Homer Simpson mit diesem... Bist du dann so zusammengezuckt, weil du wusstest,
ja, du hast es mir kaputt gemacht,
dass ich sage, alles, was nicht fest ist. Und das Witzige finde ich daran, es war, man sagt ja oft, bei Verhalten ist es selbst belohnend.
Mhm.
Das war selbst bestrafend, weil dich das so genervt hat, dass es dir quasi abgewöhnt hat, mich zu fragen, was abgeht.
Ja.
Aber es ist nicht sehr nachhaltig, weil du fragst es seit langem, langem, langem weiterhin und sehr, sehr.
Ja, aber du hast jetzt erst irgendwie wieder angefangen mit dem, alles, was nicht fest ist.
Ja. Ja, weil du hast mich auch in dieser Zeit, in der das angefangen hat, ich weiß gar nicht mehr genau, wann das war, vielleicht nachdem wir so ein, zwei Jahre zusammen waren oder anderthalb Jahre zusammen waren, hast du mich gefühlt 8-mal am Tag gefragt.
Ja, immer, ist eine wichtige Frage.
Immer wenn ich irgendwo in der Wohnung war und du bist, also du kommst, nee, morgens, du fragst mich, was geht ab.
Ja.
Dann?
Viele Leute sagen guten Morgen, ich sag, was geht ab?
Genau, dann bist du zur Arbeit gegangen, wenn du von der Arbeit wiederkommst. Ja. Dann, wenn wir uns in der Wohnung aufhalten und du kommst in einen Raum, in dem ich auch bin.
Ja.
Was geht ab? Immer.
Ja,
ich bringe den Müll
raus.
Ich
weiß ja nicht, was du da machst. Du sitzt ja meistens irgendwie da und
also, bewegst dich nicht.
Ja,
ich bringe den Müll raus, komm wieder rein, du
das
sagst, hey,
das passiert tatsächlich einfach gar nicht. Okay, das ist, da sehen wir mal, da jetzt, es fällt ein ganzes Kartenhaus, dein Lügenkartenhaus fällt jetzt zusammen, weil das stimmt einfach gar nicht.
Neue Situation?
Ja, du bist mit dem Hund draußen und ich kommst wieder rein, ich frag, was geht ab? Ja, ist auch noch nie passiert.
Da hatten wir noch keinen
Du stehst
Mund.
Vor mir auf, kommst ins Zimmer rein.
Beruhige dich bitte.
Ich frag, was geht ab? Auch noch nie passiert.
Du bist den Müll rausbringen, kommst wieder rein und sagst, was geht ab.
Mhm.
Ja.
Ja.
So.
Ja, ist genauso, wie du mir keine Fistbumps gibst. Das macht mich genauso sauer.
Ja, ich greife dann immer wie so eine Mutter.
Ja, manchmal tippst du mich dann nur, also tippst du meine Faust nur mit einem Finger an, manchmal greifst du da so rauf. Meistens verweigerst du es einfach komplett und lässt mich da hängen.
Mhm.
Das macht mich richtig wütend.
Das ist Arbeitsverweigerung meinerseits.
Ja.
Ja.
Ja,
das
gut. Ist, das ist für
jetzt
mich eine Art,
kleinen Einblick bekommen.
Das ist eine Art Liebesentzug für mich. Das,
damit kann ich leben. Obwohl es ja auch ein bisschen
Entzug. Ich wollte gerade sagen, ja, genau. Das ist auch für mich ein Entzug. Ja.
Okay.
Ja, ja.
So.
Das ist wie so ein Suchttherapeut. Nee, also damit kann ich jetzt leben. Heute nichts zu trinken, damit kann ich leben. Das ist jetzt erstmal kein Problem für mich. Ja.
Ja, ist auch okay
ja,
für
gut,
mich.
Ja, klar.
Wie gesagt, ist okay. Was nicht so okay ist, jetzt habe ich versucht, eine ganz üble Schweineüberleitung zu machen.
Schwüberleitung
ist mein ist mein leichter Jetlag, denn, also heute ist der 22. Januar 2024. Wir sind vorgestern aus New York zurückgekommen, aus unserem kleinen eventuell ist es unser Babymoon, wie Leute immer sagen.
Ich hasse so eine Bezeichnung.
Ja, ich weiß. Ich finde es auch nicht schön. Ich wollte es nur in eine Schublade einordnen.
Es ist einfach eine Reise, bevor du gebärst.
Ja, aber es, also höchstwahrscheinlich war das unsere letzte große Reise. Flug, mit
aber
Flug.
Ganz kurz, da habe ich jetzt eine Logikfrage zu. Der Honeymoon ist vor der Hochzeit?
Ja,
nee, es ist doch
nee, danach merke ich auch
Flitterwochen, ne? Das ergibt gar keinen Sinn.
Nee, stimmt.
Ja, also nicht nur eine Kackbezeichnung, sondern auch noch falsch.
Genau, ganz kurz zur Erklärung. Babymoon ist eine ganz schlimme, bisschen kitschig, klischeehafte Beschreibung für den letzten Urlaub, bevor das Baby kommt. Angelehnt an Honeymoon, der mit dem großen Ereignis der Hochzeit verknüpft ist. Aber du hast total recht. Oder ist ein Honeymoon vorher? Warte mal.
Also ich dachte, dass Honeymoon die Flitterwochen sind. Und die sind ja offensichtlich nach der Hochzeit. Das würde ich, weil dann ergibt es gar keinen Sinn mehr.
Du, ich recherchiere das und mit recherchieren meine ich wie immer googeln.
Ja.
Also entweder, ich sag ja immer, wenn man nichts findet, dann guckt man nur falsch, dann sucht man nur falsch, dann recherchiert man nicht richtig.
Mhm.
Ich finde hier vor allem Honeymoon-Zystitis, Blasenentzündung nach dem Sex.
Mhm.
Keine Ahnung warum. Hier nochmal. Dann hier ein Artikel, warum eigentlich ein Honeymoon? Das Imker-Magazin.
Wow.
Das finde ich auch
absurd.
Mach
doch mal einfach so ein Übersetzungsding. Übersetzungstool.
Ah, hier auch schön. Diabetiker Niedersachsen. Während der Honeymoon-Phase macht Diabetes Pause. Was soll ich machen?
Na, einfach Übersetzung. Honeymoon.
Naja, wahrscheinlich Flitterwochen.
Naja, und dann wissen wir es ja.
Flitterwochen,
ja,
genau.
So, also nach der Hochzeit. Also Babymoon ist Bullshit. Also zumindest so, wie wir ihn gerade genutzt haben.
Als Flitterwochen wird die Zeit unmittelbar nach der Hochzeit bezeichnet. Ja. Woher kommt der Begriff
Babymond? Leute, es tut mir leid. Ich hab's ja schon längst geklärt.
So. Ich gucke jetzt auf der seriösen Seite Wikipedia. Als Babymoon werden in der Reiseindustrie Urlaubsangebote vermarktet, die sich an werdende oder frischgebackene Eltern richten. Der Begriff wurde nach dem Vorbild vom englischen Honeymoon für Flitterwochen von einer britischen Autorin geprägt und bezeichnet, bezeichnete zunächst die Zeit nach der Geburt, die Familie alleine verbringt, um eine Bindung zu dem Neugeborenen herzustellen. In den letzten Jahren hat sich die Bedeutung dieses Begriffs jedoch gewandelt. Babymoon bezeichnet nun den letzten Urlaub, den ein Paar vor der Geburt des Kindes verbringt. Der Begriff wurde von der Reiseindustrie sogar noch stärker ausgedehnt. Es gibt jetzt auch den Babymoon für Familien. Hotels bieten hier neben den üblichen Babymoon-Angeboten auch eine Kinderbetreuung als Entlastung für die Eltern an. Die meisten Babymoon-Hotels und Angebote befinden sich in Österreich und Süddeutschland, aber auch in vielen anderen Destinationen bieten Hoteliers Babymoon-Aufenthalte an. Das ist doch super. Wir sind der Sache hier absolut näher gekommen. Ich finde, wir haben das total gut aufgeklärt.
Ja, aber ich finde es trotzdem blöd.
Weil es irreführend ist.
Na, und weil es einfach offensichtlich einfach, die haben was genommen und dann gesagt so, das ist jetzt was ganz anderes, weil dann können wir es besser vermarkten.
Ja, das ist richtig. Genau, aber wenn man es so bezeichnen will, war das höchstwahrscheinlich unser Babymoon, beziehungsweise wir haben ja schon überlegt, vielleicht fahren wir nochmal so ein Wochenende weg oder so, aber so richtig jetzt als Flugreise war das letzte Mal.
Ich wollte gerade sagen, weil fliegen soll man dann halt auch nicht mehr.
Genau, ich glaube, kann man noch relativ lange, aber muss ja jetzt auch nicht sein, muss ja nicht so oft. Wir haben uns das irgendwie so einmal als Ziel gesetzt, noch einmal weg, das irgendwie nochmal so genießen. Die Zeit allein, die Zweisamkeit ohne den kleinen Racker.
Ja, und je mehr wir fliegen, desto weniger Welt lassen wir dem Kind dann übrig.
Wow, wo hast du den denn her?
Aus dem tiefsten meines Herzens.
Hast du den von irgendeinem Sticker auf irgendeiner...
Nein, aus meinem Herzen.
So. Habe ich schon das Datum gesagt, das heutige? Ja, 22. Januar habe ich gesagt, genau.
22. Jänner.
Jänner. Vorgestern sind wir aus New York wiedergekommen und haben ja das letzte Mal aufgenommen, 1 oder 2 Tage vor unserer Abreise. Mhm. Sprich, es ist knapp 2 Wochen her. Und in der Zeit hat sich, auch wenn man es gar nicht glauben mag, einiges getan, denn ich bin mittlerweile ich bin 36 Jahre alt, fällt mir gerade ein.
Genau, jetzt sind wir nämlich in dieser Zeit, in der ganz deutlich wird, wie viel älter du bist als ich. Und da sind wir drin. Du bist einfach mal ein Jahr älter als ich.
Ich bin 8 Wochen älter als du.
Ja, du bist ein Jahr älter als ich.
Ja. Bene hat Mitte März Geburtstag.
Naja, du bist 36, ich bin 35.
Okay. Okay.
Das ist ein Jahr.
Ja. Ich bin jetzt ein Jahr älter als Bene und auch ein Jahr älter geworden. Jetzt bin ich 36. Außerdem bin ich in Schwangerschaftswoche 22.
Ja.
Also, und das finde ich so krass, genau Hälfte, 6. Monat ist es. Sprich, auf dem Weg zum 7. Wie krass ist das denn? Ich finde das so absurd. Ja, also die nächste große Monatszahl ist schon die 7. Und bevor wir jetzt einsteigen, es gibt eine Sache, wo ich in der letzten Folge gesagt habe, das ist jetzt ganz gefährliches Halbwissen.
Oh.
Das kann ich so natürlich nicht stehen lassen. Und zwar ging es darum, dass mir viele gesagt haben, dass wenn das Kind da ist, dass die mütterlichen Hormone ganz viel regeln und einen diese schlaflose Nächte durchhalten lassen.
Ja.
Und dieses in den letzten 2 Monaten, dass man da kaum schlafen kann, also in den letzten 2 Schwangerschaftsmonaten, wohl schon so eine Vorbereitung sein soll. Da habe ich ja gesagt, gefährliches Halbwissen, gucke ich aber nochmal nach. Habe ich gemacht. Und das Erste, was ich dazu gefunden habe, fand ich sehr interessant und selbsterklärend, war, also der Artikel war, glaube ich, von vor 2, 3 Jahren, aber es stand, neue Studie, Schlafmangel nach der Geburt lässt junge Mütter um bis zu 7 Jahre altern.
Boah, mega. Du bist ja noch, du bist 8 Jahre älter als ich.
Ja, genau. Das fand ich schon mal schön. Und das Komische war, ich habe natürlich auch nicht auf wissenschaftlichen Seiten geguckt. Ich bin ja eine klassische...
Lieber nicht.
Ich bin ja eine klassische RTL-2-Recherchiererin. Also so sehr oberflächlich, sehr unseriös, sehr wenig gründlich. Mhm. So würde ich mich ungefähr bezeichnen.
Auch.
Ja, genau.
Ja.
Und nicht so, als könnte man jetzt sagen, das entspricht wissenschaftlichen, Achtung, Standards. So. Und deswegen habe ich jetzt nicht zum Beispiel total wissenschaftlich und seriös wäre die Seite der Apothekenumschau. Habe ich jetzt nicht gemacht. Ich habe auch nichts gefunden. Das muss ich echt sagen. Es ist viel mir schwer, irgendwas zu finden.
Wahnsinnsauflage hat die Apothekenumschau.
Ist es so? Echt? Warum?
Ist so.
Weil es sie in fast jeder oder in jeder Apotheke gibt.
Ja, und ja auch verschickt wird.
Die wird verschickt? Mhm. Das war mir gar nicht klar. Ich dachte, die kriegt man, wenn man da seine Packung Paracetamol holt.
Die wird, glaube ich, auch verschickt.
Ah,
ziemlich sicher okay. sogar.
Na gut. Kannst du ja mal recherchieren. Sonst ist es Benes gefährliches Halbwissen. Am Ende habe ich eine, ich habe danach abgebrochen, ich habe eine Info gefunden und da
ja.
habe ich gesagt, jetzt
ja,
reicht.
Ja, nee, das ist auch, ja, genau. reicht ja auch.
Und das war eine Seite von einer sehr großen deutschen Krankenversicherung.
Mhm.
Und da steht Folgendes: Gegen Ende der Schwangerschaft wirst du lärmempfindlicher und hast einen insgesamt leichteren Schlaf. Dafür ist unter anderem das Hormon Prolaktin verantwortlich, das die Milchproduktion anregt und deinen Körper darauf vorbereitet, dass du nachts stillen kannst.
Mhm.
Genau, das heißt, es scheint tatsächlich, also jetzt davon zu reden, dass ich das jetzt recherchiert habe und ich das jetzt nachweislich auch nochmal hier belegen kann, dass das stimmt, das ist ein bisschen hochgegriffen dafür, dass ich nur ein Ergebnis gefunden habe und zwar auf der Seite von der Krankenversicherung. Aber es ist auch nicht nichts.
Ja.
Es ist auch nicht so, dass es jetzt ein Artikel im Playboy ist oder war. Von daher finde ich es, ja, ist es für mich hinreichend seriös und scheint tatsächlich so zu sein, dass sich schon gegen Ende der Schwangerschaft ganz viel im mütterlichen, im weiblichen Körper verändert und das zwar nicht als Vorbereitung dient, also der Körper macht jetzt kein Bootcamp und sagt irgendwie, guck mal, so wird's okay, dann bald. Genau, sondern die Hormone werden halt in Vorbereitung schon mal ausgeschüttet und ich sag mal, die Nebenwirkungen der Hormone machen dann halt zum Beispiel, dass man leichteren Schlaf hat oder nicht so gut durchschlafen kann. Ich wäre trotzdem vorsichtig zu sagen, der Körper bereitet einen vor, weil ich glaube,
es
das ist.
Es geht halt
nicht
einfach einher.
Genau, es geht so ein bisschen einher damit. Die Produktion ja. fängt schon mal an.
Also,
so wie,
also der Körper bereitet sich vor und du bist halt
die Leidtragende.
Ja.
Genau. Wir hatten das doch schon mal mit dem hier, dass die Nippel, die Brustwarzen mhm. größer werden, damit das Kind die Brustwarzen ja. besser findet beim Stillen. Und auch das ist ja was, der Körper bereitet sich darauf schon mal vor, der setzt das alles schon mal in Gang, aber der macht es jetzt zum Beispiel nicht, die Brustwarzen werden jetzt nicht größer, damit der Mann die schon mal besser finden
ja.
kann, damit der Körper schon mal üben kann, wie das ist, ein anderes ja. Lebewesen mit den Nippeln anzulocken, sondern der stellt sich einfach schon auf Baby
ja.
ein.
Ja.
So, ja. Hätten wir geklärt an der Stelle, oder?
Finde ich, ist geklärt.
Ja.
Brauchen wir auch keine zweite Meinung.
Und wenn ihr richtige Sherlock seid, dann habt ihr wahrscheinlich rausgehört anhand unserer anhand unseres Aufnahmezeitpunktes, dass von der letzten Aufnahme bis heute eigentlich nur die USA-Reise, also
ja.
New York dazwischen lag.
New York happened.
New York happened, unser sogenannter Babymoon. Aber wer aufmerksam war, ich habe ja in der letzten Folge gesagt, dass mir noch so ein paar Dinge aufgefallen sind, / passiert sind,
mhm.
Die ich dann einfach in die nächste Aufnahme schiebe. Und dieser so. Feierliche Tag ist heute.
So.
Und zwar so ein paar Sachen, die noch, was war das dann noch? Der 5. Monat, glaube ich, ne? Letzte
ja,
Mal, glaube
ja, ja,
ich.
Ja,
könnt ihr
ja,
sogar mal nachgucken, genau.
Ja.
Jetzt sind wir im 6. Ich glaube, die letzte Aufnahme kommt jetzt ungefähr hin, war noch der 5. Jedenfalls, eine Sache, die passiert ist, mich haben nämlich ganz viele Leute gefragt schon, ob wir an Balu ein verändertes Verhalten bemerken.
Mhm.
Das finde ich auch immer super spannend, weil das ist ja dieses klischeehafte, ja, Tiere merken das ja total schnell oder früh oder überhaupt sind sie sehr sensibel dafür, wenn eine Frau schwanger ist. Und ich muss sagen, ich habe noch gar nichts bemerkt und ich würde auch immer noch nicht behaupten, dass es jetzt was krass anderes ist, aber
ja.
was er so...
Da würde ich nämlich nicht einhaken.
Ja, seit Ende Dezember, ich glaube so kurz vor Silvester hat er damit angefangen oder kurz vor Weihnachten, ist jetzt schon ein paar Mal passiert, dass, okay, das musst du vielleicht erklären,
ja.
euer Morgenritual. Wie läuft der
genau,
Morgen
das
ab?
Das kennst du ja gar nicht. Also ich stehe auf, also der Wecker
mitten
klingelt.
Mitten in der Nacht?
Genau, der Wecker klingelt, ich stehe morgens auf, dann mache ich mich fertig und so weiter und so fort, ne? Also duschen, Zähne putzen, ne? Manchmal kriege ich mir mein Gesicht auch ein, dann gehe ich runter.
Manchmal nur, das solltest du jeden Tag machen.
Ja, manchmal mache ich das aber auch danach.
Ah ja, okay.
Weil manchmal, wenn ich aus der Dusche, weißt du, so warme Dusche, dann will ich nicht direkt, dann will ich das erstmal ausdampfen lassen.
Ist auch immer, muss ich ganz kurz sagen, das ist ganz komisch bei dir, fast das ganze Jahr über, und das verstehe ich nicht so richtig und halte es auch für fragwürdig, machst du dir so eine Dampfkammer im Bad, wenn du duschen
schön,
gehst?
Oh,
du machst die Tür zu, wir haben ja auch kein Bad mit Fenster und dann heizst du das so hoch auf, also nicht mit der Heizung, sondern
nee,
durch das Duschwasser.
Duschen, ja.
Ich würde sagen, auf Temperaturen zwischen 60 und 90 Grad. Mhm. So duschst du dann da drin und danach lässt du auch die Tür zu, damit du in diesem Dampf noch so ein bisschen nachschwitzt und dann gehst du irgendwann.
Ja, das ist ein bisschen wieder eine Reise zurück in Mutterleib. Das ist schön für mich, jeden Morgen. Mal. Es gibt ja nichts Schlimmeres, als aus der Dusche zu kommen und dann ist es einfach kalt in dem Raum. Das ist ja völliger Quatsch.
Ja, aber du machst schon wirklich, also sehr thailändische Verhältnisse, so ja, Dschungelverhältnisse
ja,
bei
ja,
dir.
Ja. Hat aber auch den Vorteil, dass ich mich dann im Spiegel nicht sehe, weil der beschlagen
der ist
und,
immer
ich dann, und ich dann nicht sehe, wie müde ich aussehe und deswegen ist mir das mit dem wenigen Schlaf auch gar nicht.
Ich finde,
so.
Das ist wirklich manchmal wie im Science-Fiction-Film, wo, keine Ahnung, da hat sich vor 40 Jahren jemand in so einer Gefriertruhe eintuppern lassen, um seine Gene zu erhalten. Ich will dir was sagen, mach die Bartür auf und da kommt so ein Schwall. An Dampf erstmal raus.
Ja, vielleicht habe ich deswegen auch so tolle, gute Haut, weil ich ja immer so, weil die immer so einen tollen Feuchtigkeitsfilm nach der Dusche auch noch kriegen.
Das klingt irgendwie eklig.
Werbung.
Du, Bene.
Ariana.
Wir haben ja mittlerweile ein relativ großes Auto, weil wir auch einen großen Hund haben und so, aber hatten ja vorher ein recht kleines Auto, einen sogenannten Kleinwagen.
Ein Cityflitzer.
Und bevor wir beide uns kennengelernt haben, hatte ich den auch noch viele, viele Jahre mehr. Und ich muss sagen, manchmal vermisse ich den ganz schön, weil wir wohnen ja hier in Berlin, mitten in der Stadt. Und ein Kleinwagen in der Stadt hat so viele Vorteile. Das, was mir als allererstes einfällt, ist, was mich wirklich jeden Tag stresst, bis zum geht nicht mehr, ist die Parkplatzsuche. Da hat man natürlich mit einem Kleinwagen einen absoluten Vorteil. Und passend dazu freuen wir uns sehr, dass diese Folge hier unterstützt wird von Renault und wir möchten euch heute den Renault Clio vorstellen. Der ist perfekt für alle, die nach einem Kleinwagen für die Stadt suchen, denn er ist super sicher, bietet viel Komfort und vor allem für alle Eltern oder die noch Eltern werden, sehr geräumig. Das heißt, Platz für Autoschale und alles, was so ein kleines Wesen braucht, ist da.
Und was natürlich auch Komfort ist, ist nämlich die modernste Konnektivität. Nämlich, wenn man einfach einsteigt und das Handy verbindet sich zum Beispiel mit Apple CarPlay oder mit Android Auto. Und es gibt ihn mit drei Antriebsarten. Ihr könnt euch für den E-Tech Full Hybrid, den Benziner oder für Autogas entscheiden. Wo ihr euch allerdings nicht entscheiden müsst, sind die Fahrassistenzsysteme. Davon gibt es nämlich 20 Stück.
2-0. Das können wir mal.
2-0.
20 Stück.
Dos Zero. 20 Stück und da ist unter anderem die 360-Grad-Kamera dabei, die ist perfekt für Parken und Manövrieren, ne? Du hast ja gesagt, Parken, kleines Auto, tippitoppi, alles super. Und der aktive Notbremsassistent, der warnt und leitet die Notbremsung ein, falls man selber ein bisschen zu langsam ist.
Ja, oder wenn plötzlich ein Fahrradfahrer, und da gucke ich in deine Richtung, Bene, vorm Auto auftaucht und das Auto einen dann vor einem möglichen Zusammenstoß warnen möchte. Den Renault Clio könnt ihr schon ab 99 Euro monatlich leasen. Ich bin ja ein riesen Leasing-Fan. Ich lease ja immer Autos, weil ich finde, das ist der perfekte Mittelweg. Man hat für einen gewissen Zeitraum Auto, aber man muss es eben nicht kaufen. Und den Link und alle Infos findet ihr wie immer auch nochmal in unseren Shownotes. Werbung Ende.
Naja, Morgenroutine. Ich gehe
duschen.
Genau, ich gehe duschen, Creme, bla bla. Dann gehe ich ins Wohnzimmer, begrüße den Hund. Ja, wir machen dann da unsere kleine Morgenrauferei und begrüßen.
Das schläft unten, falls irgendjemand an der Stelle das noch nicht mitbekommt.
Begrüßen uns, dann bereite ich sein Essen vor.
Was kriegt er so?
Kriegt Trockenfutter mit ein bisschen Gurke, da ist so ein bisschen Fischöl drin für sein Fell.
Viel Wasser ist da
drin. Viel Wasser ist da drin, genau, das bereite ich vor, damit es einweichen kann, weil das ist besser für die Verdauung. Dann drücke ich noch auf den Kaffeemaschinenknopf zum Vorheizen, dann gehe ich mit dem Hund Gassi. Dann komme ich mit dem Hund irgendwann wieder zurück. Dann kriegt der Hund sein Fressen. Während der Hund sein Fressen kriegt, mache ich mir meinen Kaffee. Dann sind wir mehr oder weniger beide gleichzeitig fertig. Und dann geht's Richtung Couch. Und ich setze mich mit dem Hund vor die Couch und wir kuscheln.
Du setzt dich vor die Couch auf den Boden, machst deine Beine lang und der Hund, das ist so absurd, das ist ein Riesenhund, der legt sich dann mit fast deinem ganzen Körper
auf mich rauf.
Auf dich rauf.
Ja.
Und so liegt ihr dann da.
Genau.
So, wie lang? 20 Minuten?
Ja, das ist die Zeit, die ich mir dafür einplane. Und das machen wir seitdem wir ihn haben, machen wir das so. Das ist unsere Ruhephase. Da läuft keine Musik, da läuft kein Fernseher, gar nichts. Wir sitzen einfach da. Und das ist unsere Meditationsphase.
Und du trinkst Kaffee, guckst aus dem Fenster oder in den Garten, aus dem
Terrassentür. Streichel den Hund.
Und er liegt auch einfach.
Und er liegt einfach da und wir genießen es. Der pennt dann wieder ein auf mir und das genießen wir sehr. Das ist uns auch sehr wichtig. Ja, genau so. Aber seit, wie du gerade meintest, seit irgendwie so, ich glaube tatsächlich so um Weihnachten rum, ist Folgendes passiert. Gleiches Ritual, alles wie immer. Ich setze mich hin, der Hund kommt zu mir, legt sich rauf, kurz, kommt aber nicht zur Ruhe, sondern steht auf und setzt sich vor, das wäre mir so ein kleines Gitterchen vor der Treppe nach oben, damit er nachts nicht hochkommt.
Also ein typisches hier,
so ein Babygitter
was man für
halt
Baby,
so, ne?
Ja, kleinen Kinder.
Setzt sich vor dieses Gitter, guckt nach oben und fiebt.
Ja.
Und will hoch. Das wollte er noch nie. Der hat ja noch immer, manchmal, wenn du runter, wenn du dich erbarmt hast, aufzustehen, während ich noch da bin, morgens, und runtergekommen bist, der hat dich ja nicht mal mit dem Arsch angeguckt.
Ich muss ganz kurz nur zu meiner Verteidigung sagen, nicht, dass ihr denkt, krass, und dann steht sie um 11 auf oder was. Nee, das ist dann 8.20 Uhr oder so. Ich finde das super früh. Wenn man selbstständig ist und auch manchmal bis 22, 23 Uhr arbeitet, finde ich das früh, um 8.15 Uhr selbstbestimmt, frei gewählt, schon runterzukommen und zu seinem Volk zu sprechen, also zu euch.
Ja, auf jeden Fall hat ihn das ja nie interessiert. Du warst immer ganz traurig, dass der nicht mal den Kopf gehoben hat. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass der morgens da kaum zur Ruhe
nicht
kommt
immer,
mit mir.
Nicht immer, aber oft.
Ja, na, aber schon, das ist schon, ja, ist schon sehr regelmäßig geworden. Sondern nach oben guckt und zu dir will.
Ja.
Ja, das ist tatsächlich neu. Finde ich nicht gut. macht mir keine Freude. Ich halte ihn dann auch immer fest. Ganz fest halte ich ihn dann bei mir. Nee, und das ist nämlich genau das, wo du dann irgendwann meintest, ja, nee, ich merke gar keine Veränderung, wo ich meine, ja, doch, doch.
Ich kann dir aber sagen, was ich daran super merkwürdig finde. Das stimmt, du hast recht, da hat sich das Verhalten ein bisschen verändert. An einem, wie ich finde, komischen Zeitpunkt, weil es war jetzt nicht, keine Ahnung, zur Einnistung oder zur 12. Woche oder so, sondern so mitten in der Schwangerschaft quasi. Jetzt habe ich es gesagt, ich habe das Wort benutzt.
Ach stimmt, wir haben gar nicht hier unser Drumroll-Trommelwirbel-Ding gemacht.
Ja, komme ich gleich im Verlauf noch dazu. Aber ich... Also es ist jetzt zum Beispiel nicht so, dass der seinen Kopf manchmal auf meinen Bauch legt oder dagegen stupst und so ganz erschrocken guckt oder mit der Pfote an meinem Bauchnabel kratzt. Das wäre auch, aua, das wäre echt schmerzhaft. Und es war ja jetzt ein paar Mal so, also du gehst ja meistens, wenn du das Schlafzimmer verlässt und da deine komische Hans-Dampf-Geschichte machst im Bad, machst du ja die Schlafzimmertür nochmal zu.
Genau, aus Respekt.
Genau. Und ich.
Damit du nicht aufwachst.
Ja, kann dann nochmal schlafen oder schlaf auch nicht, sondern lieg einfach nur da und fühle mich gestört von meinem Volk, sprich euch. Ja. Und der Hund ist ja dann immer hochgekommen und stand einfach vor der Tür.
Mhm.
Und du hast ja dann irgendwann mal die Tür aufgemacht. Also, es war eins der ersten Male, da hast du dann die Tür aufgemacht. Oder ich, weiß ich gerade gar nicht mehr, aber ich glaube du. Und das war auch total absurd, weil er einfach ins Bett gesprungen ist. Hat er noch nie gemacht. Nee. Der durfte auch noch nie ins Bett.
Ja.
Einmal, als wir in Köln im Hotel waren, haben wir den aufs Bett gelassen. Das war auch nur ein Abend, glaube ich. Und es war also für ihn absolut, Achtung, atypisch.
Ja.
Und das Komische ist...
Aber gleichzeitig völlig selbstverständlich für ihn.
Ja, als würde er das immer machen. Und das Komische ist, er ist ins Bett gesprungen und dann irgendwann wieder raus. Aber er hat sich auch nicht für mich interessiert. Ganz ehrlich, ich finde, es ist ein bisschen, als hätten wir eine toxische Beziehung, weil er halt neuerdings morgens, nicht immer, aber immer öfter, diese zu mir Hingezogenheit hat. Aber er legt sich jetzt nicht an mich ran und will kuscheln oder reibt sein Köpfchen an mir, sondern er jault, fiebt, kratzt am Gitter, will hoch, dann lässt du ihn hoch, dann springt er einmal aufs Bett, wenn ich nicht schimpfe, und dann springt er wieder raus und dann war's es.
Naja, ganz oft, also muss man auch sagen, ganz oft, oder was heißt ganz oft, so oft passiert es ja nicht, aber dann springt er ins Bett, aber haut sich sofort hin und liegt dann da.
Ja.
Und dann irgendwann geht er halt wieder.
Ganz komisch.
Ich glaube, dass er merkt, dass irgendwas passiert und merkt, dass er so ein bisschen aufmerksam mit dir sein muss. Aber was ich ganz gut finde, ist nämlich auch dieses, habe ich jetzt auch schon oft gehört, dass dieses ganze Kopf auf den Bauch legen und so, dass das auch so ein gar nicht so gute Zeichen sein müssen, sondern halt eher auch so ein bisschen so.
So, weil das ein bisschen protective ist.
Genau, so ein bisschen zu protective. Manche Hunde werden dann zum Beispiel auch gegenüber dem Partner dann eher zu protective und sowas. Ich glaube da eher, dass er mal gucken will nach dem Muttertier, was da in der Herde gerade ist. Er möchte sich einfach nur vergewissern, dass da alles gut ist.
Ja.
Und dann hat er gesehen, ja, die Alte schläft so wie immer. Kann wieder runtergehen.
Ja, was ich ganz interessant fand, war, ich habe zu unserer Hundetrainerin, als sie bei uns war, die kommt alle paar Wochen oder so, gucken wir, an welchem Thema hakt sie jetzt schon wieder?
Ja.
Und zu der habe ich gesagt, du, ich weiß, dass Hunde das ja angeblich spüren, aber ich glaube, der hat das noch nicht gespürt. Und dann hat sie was so Interessantes gesagt, finde ich. Und zwar meinte sie, 100% hat er das gemerkt, weil Hunde das einfach spüren, das riechen, die Hormonzusammensetzung verändert sich, die merken das einfach.
Die meinte auch, dass ganz oft wissen, also die Hunde wissen das bevor, also gerade bei Paaren, bei Paaren, wo es natürlich passiert, meinte sie auch, dass die Hunde es meistens vor den Menschen wissen.
Hat sie mal mitbekommen, auch genau bei einer Klientin oder Freundin, weiß ich gerade gar nicht mehr, dass der Hund ein Verhalten gezeigt hat, was er sonst nur gemacht hat, als die Frau schwanger war und die Frau dann einen Test gemacht hat und der positiv war, weil der Hund sich wieder so verhalten hat. Genau. Aber was sie gesagt hat, und das war für mich eine krasse Erkenntnis, es reicht nicht ganz für den Mindblow der Woche, so krass
ist es
nicht.
Ein bisschen doch schon.
Nee, nein, finde ich nicht. Aber sie hat gesagt, passt auf, 100 Pro hat er das schon längst gespürt, gerochen, gemerkt, alles. Aber das ist für den total normal. Das ist für den nichts Besonderes. Ja. Der kennt das halt. Also es gibt nichts Natürlicheres für Tiere, als dass das Rudel sich vermehrt und vergrößert. Und der sitzt jetzt nicht da und sagt, oh mein Gott, ich muss Ariana eine Babyshower planen. Und was schenke ich ihr eigentlich zur Geburt? Und ich bin so aufgeregt, ich kriege ein Brüderchen, ich kriege ein Schwesterchen, ich kriege ein Geschwisterchen. Sondern der merkt, ah, okay, die Alte ist tragend. Und ja, das war
trächtig.
Trächtig. Und das war so einleuchtend für mich. Es hat so viel Sinn ergeben, weil ich dachte, stimmt. Ich bin immer davon ausgegangen, wenn der das merkt, weil man halt, glaube ich, ein bisschen verblendet ist von so Instagram-Reels, auf denen dann irgendein Harry Styles Schnulzensong läuft, wo der Hund irgendwie den Kopf so auf den Bauch legt, verträumt, so zu seinem Frauchen hochguckt. Aber klar, also ich habe immer darauf gewartet so ein bisschen und nur weil er das Verhalten nicht zeigt, heißt nicht, dass er es nicht gecheckt hat, sondern das ist für den einfach nichts, was den jetzt aus der Ruhe bringt.
Nee, für die, genau, wie du sagst, es ist halt, normalerweise werden Hündinnen, oder die können zweimal im Jahr trächtig werden, das heißt, also so ein Hund kriegt das schon relativ häufig mit, dass irgendwie so ein Familienmitglied mal trächtig wird. Genau, und deswegen ist es auch, ich glaube, deswegen soll man auch gar nicht so einen riesen Akt dann drum machen, wenn das Kind da ist, weil das für den Hund auch nicht so crazy ist.
Ja, genau. Ja, das war das Hundethema.
Ja, schönes Thema.
Schönes
war
Thema.
Bisher mein Lieblingsthema.
Von den ganzen, von allen Podcast-Folgen.
Von allen Folgen, ja. Finde ich, können wir vertiefen.
Dann habe ich noch was bemerkt, das war auch noch vor der New York-Reise. Da stand ich im Bad vorm Spiegel. Ich habe so einen Kosmetikspiegel, der beleuchtet ist und dann sieht man sehr viel. Man sieht sehr, sehr viel. Und ich war so ganz erschrocken, weil ich das Gefühl hatte, dass ich mehr Gesichtsbehaarung bekommen habe. Und falls ihr euch jetzt fragt, wo genau, an der Nasenspitze oder so? Nee, das war wie so Koteletten. Also wie so, ja, wie so, also nicht so dicht wie Männerkoteletten jetzt, aber so der Ansatz dazu. Und dann, also erstmal habe ich dir das erzählt und du hast gesagt, ja, ich weiß. Ja, weiß ich. Ja, kenne ich von dir. Und dann hast du gesagt, glaube ich, das war zu einem späteren Zeitpunkt, dass du hoffst, dass das Kind einen stabilen Bartwuchs bekommt und wenn es nach mir kommt, dann wäre das schon mal abgesichert. Das ist schön, das finde ich einfach nur schön. Ja, das finde ich, das Schwierige finde ich halt bei sowas, wenn man etwas nicht dokumentiert, sondern es fällt einem auf und dann hält man das so für gegeben, ne? Also, keine Ahnung, ich habe diesen Kosmetikspiegel an, also das Licht an und sehe, oh mein Gott, ist das so eine komische Gesicht? Also ist es Gesichtsbehaarung, so wie Koteletten?
Ist es schon wieder Mitternacht?
Ist es schon wieder Mitternacht? Beginnt die Verwandlung schon wieder? Rollt der Kürbis mit der Kutsche vor? Nee, aber ich kann ja nicht beschwören, weil ich es ja nicht dokumentiert oder beobachtet habe über einen langen Zeitraum, ob ich das zum Beispiel vor einem Jahr auch schon hatte. Ja. Ich bin der Meinung, das ist richtig doll. Also ja, so kenne ich das eigentlich nicht. Nicht so.
Ich weiß, ich kann es dir ehrlich gesagt auch nicht sagen.
Ja. Also es hat mich schon sehr gewundert und ich meine hormonmäßig, witzigerweise ist es jetzt nichts, was mich so krass interessiert, dass ich das und ich google, also recherchiere, sorry, Korrektur, ich recherchiere sonst wirklich alles.
Ja.
Aber das war was, wo ich dachte, das bringt mich jetzt nicht weiter. Wenn ich jetzt nachgucke.
Das bringt dich auch nicht um vor allem.
Nee, das nicht, aber es hätte mich trotzdem interessiert, aber es war jetzt auch so, dass ich dachte, ja, keine Ahnung, wahrscheinlich schreibt dann die eine Krankenkasse wieder, ja, doch, das Hormon, Testosteron, das nimmt nämlich zu, wenn bla 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 und dadurch, und dann die nächsten sagen wieder, nee, das steht nicht miteinander im Zusammenhang, deswegen habe ich es jetzt einfach mal so hingenommen, werde das ab jetzt aber beobachten und werde einfach die ganze Schwangerschaft über so ein Seitenfoto von meinem Gesicht machen.
Ich habe, ich hatte auch mal sowas, leider nicht mit Bartwuchs, schön wär's. aber irgendwo ist mir aufgefallen, hier unten, dass ich das so
Du musst jetzt sagen, wo du.
Hier, ich zeige auf meine Zähne, auf die Einser und Zweier des Unterkiefers.
Weißt du, wo die Einser und Zweier sind?
Ja, das geht halt von der Mitte los, ne?
Woher weißt du denn sowas, Benedikt?
Ich habe mal ein Praktikum beim Zahnarzt gemacht.
Echt?
Ja.
Bei welchem Zahnarzt?
Bei der Zahnärztin.
Bei welcher Zahnärztin?
Das sag ich dir jetzt nicht. Ist privat.
Wieso hast denn du ein Praktikum?
Ich wollte Zahnarzt werden.
Das wusste ich gar nicht.
Ja.
Okay.
Ja. Ist ja egal. Auf jeden Fall ist mir...
Erzähl mal mehr.
Ja, ich war eine Woche bei einer Zahnärztin und eine Woche beim Zahntechniker.
Und warum, wieso bist du dann doch Podcaster geworden?
Naja, also mein NC hat es nicht so gut mit mir gemeint.
Ah, okay. Keine weiteren Fragen.
Ja. Auf jeden Fall ist mir irgendwann im Spiegel aufgefallen, dass ich unten einfach dieses...
Als du eine Zeitung gelesen hast.
Ja, hier der Zahn mega schief ist.
Ja, das stimmt. Ja, also mega noch, schief würde ich jetzt nicht sagen, aber der steht ein bisschen schräg.
Ja, und ist mir noch nie aufgefallen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das jetzt nicht über Nacht passiert ist.
Wobei ich da sagen muss, das ist tatsächlich was, was über die Zeit passiert sein kann.
Ja, natürlich.
Das habe ich nämlich auch.
Ja, natürlich, aber jetzt nicht über Nacht, das meine ich ja. Also es wird ein Prozess gewesen sein, aber es ist mir an einem Tag aufgefallen und dann konnte ich es ja natürlich nicht mehr nicht sehen.
Ja.
So. Und vielleicht ist es ja bei deinen Koteletten auch so.
Bei meinen Koteletten, ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall begleiten sie mich jetzt. Manchmal,
hast du dir schon einen Barber gesucht?
Nee, vielleicht kannst du mir jemanden empfehlen.
Kann ich leider nicht.
Manchmal überkommt es mich einfach so mitten am Tag und ich will was von Elvis Presley singen,
ja,
weil ich mich irgendwie ihm sehr nahe fühle mit, ja, den Koteletten.
Ich bin letztens aufgewacht, weil Vollmond und Ariana hat gejault.
Und das sollte Elvis Presley sein, deswegen, also, das war noch trauriger. Ja, dann ist mir noch eine Sache aufgefallen, die wird jetzt langsam ein bisschen besser, aber vor New York hatte ich das schon noch relativ doll und das finde ich beachtlich, weil das ja schon ein sehr vorangeschrittener Schwangerschaftsmonat war. Und zwar, dass ich immer noch manchmal auf die Toilette gehe und Angst ist übertrieben, das ist ein zu großes Wort, aber so ein bisschen ein ungutes Gefühl habe, beziehungsweise mich frage, ob ich da gleich Blut sehen werde.
Mhm.
Das fand ich krass, dass das so lange noch da ist. Mhm. Also ich glaube auch tatsächlich, weil ich so viel, aber immer mal wieder davon gehört oder gelesen habe.
Dass es noch da ist, damit meinst du die Angst und nicht, dass es Blut, ne? Also du hast jetzt nicht ständig Blutungen gehabt, sondern du hast
Ich habe immer noch diese Angst, dass ich auf die Toilette gehe und da ist Blut oder kommt
Blut. Was sich jetzt bisher noch nie bestätigt hat.
Nee, noch nie. Sogar bis zu einem bestimmten Punkt und Grad ist es ja sogar normal, also kann es auftreten. Es ist nichts, was bei jeder Frau auftreten muss, aber zum Beispiel als Einnistungsblutung oder aufgrund der Hormonveränderung, der hormonellen Veränderung, kann es auf jeden Fall mal passieren. Das hatte ich nie.
Mhm.
Aber genau, es ist immer noch manchmal da, dass ich Angst habe, auf die Toilette zu gehen und dann da Blut zu sehen. Ja. Ja, ich dachte, ich sage, teile es einfach mal, falls diesen Gedanken haben und denken, sie wären vollkommen verrückt. Seid ihr, aber ich bin's auch.
So. Nö, ich glaube, das ist schon okay.
Das war ein Scherz. Ja. Dann hattest du in der letzten Folge, obwohl das jetzt schon ja ganz kleines bisschen her ist, du hattest, glaube ich, angefangen, über Silvester zu reden und da meinten wir machen es später.
Ja.
Haben es aber nicht gemacht. Es ist jetzt eigentlich auch gar nichts Krasses, also was an Silvester, wie Silvester war, aber es war tatsächlich anders, schwanger Silvester zu feiern, das habe ich schon wieder gesagt, mit einem positiven Ergebnis Silvester zu feiern, ins neue Jahr zu sliden.
Ja.
Jetzt muss ich schon wieder lachen. Und jetzt kriege ich wahrscheinlich, also nee, eigentlich das hat sich noch niemand beschwert, muss ich sagen. Weil ich mache ja auch immer einen Disclaimer und sage, keine Macht den Drogen. Und Alkohol ist eine Volksdroge, aber auch eine Alltagsdroge, eine legale Droge. Mhm. Es war tatsächlich anders. Ich sag's jetzt einfach, wie es ist, so komplett nüchtern Silvester zu feiern.
Mhm.
Das habe ich noch nie gemacht. Also es gab mindestens immer dieses Gläschen Sekt zum Anstoßen. Mhm. Ich habe mich jetzt nicht bis zur Besinnungslosigkeit besoffen, aber irgendwie, da merkt man auch mal wieder, wie normal Alkohol da so geworden ist. Ne? Man macht irgendwie nettes Essen mit Freunden und Freundinnen. Man trinkt Wein oder mixt irgendwie Drinks. Trinkt ein paar kurze. Atmet ein paar Berliner Lüfte ein.
Und startet verkatert ins neue Jahr. Furchtbar.
Ja, aber...
Wer hat denn noch nicht getrunken?
Ja, das habe ich gar nicht richtig mitbekommen. Das sagst du mir die ganze Zeit und ich denke immer, echt, ist es du.
Ja, ja. Seit November mit einem einzigen Tag Pause trinken, ja, kein Alkohol.
Finde ich echt krass. Manchmal, wenn du mit Leuten redest und denen so sagst, ja, hier, Ariana ist ja jetzt schwanger und ich trinke gerade auch nichts, dann denke ich immer, lüg doch nicht. Ja. Lüg doch die Leute nicht an, bis mir auffällt, ach stimmt, du machst es ja wirklich.
Ja.
Ja.
Ja, weil ich habe ein Motto und es ist kein Bier in 2,4. Ja?
Ja, aber du hast doch cool, im November angefangen.
Ja, aber ich bin ja jetzt immer noch, hier ist jetzt Januar und ich bin immer noch dabei und New York auch nichts getrunken, das wird alles günstiger.
Und möchtest du bis zum Ende des Jahres durchziehen?
Ja, und dann mache ich mal Kassensturz und dann gucke ich mal, wie gut mir das gefallen hat.
Aber gesundheitlichen oder finanziellen Kassensturz, monetär?
Nee, gefühllichen.
Mhm.
Also ich liebe es, nüchtern zu sein, ich liebe es nicht zu trinken, ich liebe vor allem die...
Als hättest du eine Kooperation mit der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.
Es hat ja auch einen ganz klaren Grund. Ich habe ja in letzter
Zeit,
weshalb ich das mache.
Ach so.
Ich habe schon viel weniger getrunken jetzt zum Beispiel das letzte Jahr. Aber bei mir ist tatsächlich auch vor allem, weil ich es nicht mehr gut vertragen habe.
Ja,
stimmt. Weil ich, also jetzt nicht, also ich kann sehr, sehr gut trinken, ich kann sehr, sehr viel trinken. Aber die nächsten Tage, und da benutze ich absichtlich den Plural, sind unerträglich geworden tatsächlich. Also der erste Tag ist ein schlimmer Kater, das kenne ich, ja. Aber dann hat sich irgendwie jetzt so ein bisschen was eingegroovt, was ich vorher nicht kann und was ich halt überhaupt gar nicht will, ist nämlich so ein Depri-Kater, nämlich an Tag 2, 3 und 4, wo ich einfach so richtig eklig durchhänge. Und da habe ich gar keinen Bock drauf. Vor allem nicht für eine, für eine lustige Nacht, sag ich mal. Die ich ja auch mittlerweile, und das ist ja auch so ein bisschen die Krux, ist ja jetzt nicht so, dass ich sage, oh, I had the time of my life.
Das musst du ganz anders betonen, wenn du den Satz
sagst. Ja, und hatte ich nämlich nicht, weil während ich, hör mal auf jetzt, ich sag hier gerade was.
In a narrow field,
oh nee, nicht mit diesem Ekel-Akzent.
It's true and I owe it all to you.
Ich drück hier gleich den Ausknopf, gleich ist es vorbei hier.
The time of my life and I owe it all to you.
Ihr seht es nicht, aber ich habe die Augen zu und warte einfach nur, dass es vorbeigeht. Hör mal auf jetzt bitte.
Ja, okay. Das macht so einen Spaß.
Nee, es macht dafür so niemand. Also sogar der Hund hat sich gerade gekräuselt, ey.
Der Hund hat sich gerade übergeben. Der hat sich die Pfote in den Hals gesteckt. Wirklich. Der hat sich den eigenen Schwanz in den Hals gesteckt.
So, ich weiß nicht mehr, wo ich war. Egal, nächstes Thema.
Du gibst viel zu schnell auf.
Ja, das hat mir jetzt völlig die Laune versaut.
Okay. Also es ging um die nächsten Tage, die dann bei dir immer so ganz schlimm sind.
Genau. Und ich konnte auch den Abend nicht genießen, weil ich ja schon wusste, was passiert. Das heißt, es war nicht mal so, dass ich sage, ey, ich nehme das in Kauf, weil es einfach so mega witzig ist. Sondern während ich da mein siebtes, achtes Bier getrunken habe, wusste ich schon so, naja, aber also...
Das merkst du auch selber, oder? Ich finde, dass dir die Dosis auch ein bisschen aus der Hand geglitten ist. Wie so ein Stück Seife in der JVA.
Ja, auf jeden Fall wusste ich dann ja schon, ja, nee, das, also... Jetzt ist ja halb lustig.
Halbzeit.
Es ist halb lustig, aber es wird auf jeden Fall noch richtig scheiße.
Und dazu muss ich ganz deutlich sagen, so geht's mir eigentlich nie. Nicht in dieser. Ich habe
noch nie verkatert erlebt, tatsächlich.
Deswegen, ich vertrage es eigentlich ganz gut und vor allem ich bleibe halt in meinem Maß.
Das kann ich halt gar nicht.
Nee, genau, und ich glaube, das ist das Problem, weil ich habe diese Maßlosigkeit, glaube ich, verlassen, als ich ungefähr, keine Ahnung, 24 war. Und mir sind nur selten im Jahr noch so Ausrutscher passiert. Eigentlich weiß ich aber ganz gut, kann das abschätzen, bis wann ist noch lustig und ab wann wird's Abschuss. Ja. Also ab wann wird's, genau. Und macht das eigentlich nie. Und deswegen kann ich das auch immer genießen, das Trinken, weil das bei mir eigentlich nicht so ein Volllaufen lassen ist, sondern ein bisschen Genuss trinken, würde ich
das mal nennen. Genau, bei mir nicht.
Das haben wir jetzt verstanden. Ja. Vielen Dank.
Genau.
Ja.
Und genau deswegen, ja, jetzt du hast hier gerade deine Singeinlage, genauso lange darf ich jetzt noch weiter erzählen. und weil mir das halt so nach 3 Bier dann irgendwie aufhören, das ist irgendwie, da muss ich auch gar nicht 3 Bier trinken. Also für mich ist es einfach, deswegen habe ich gesagt, ich trinke einfach gar nicht.
Wenn das deine Logik ist,
und ist
dann,
super.
Ja.
Das ist genauso wie mit dem Essen. Ich kann auch nicht Haribos oder irgendwas anderes aufmachen, dann 4 Stück essen und dann lege ich das wieder weg. Nee, das esse ich, bis es leer ist.
Ja, aber und Alkohol hat ja eine Wirkung und dass du da dann trotzdem weiter trinkst oder getrunken hast, das ist, finde ich, ist auch so eine Spezialität von deinem Jungsfreundeskreis. Ich finde, ihr stachelt euch da sehr an. Ja, das
ist eine Art Talent.
Ja. Und ja, kann ich jetzt nicht richtig nachvollziehen, weil mir es so halt nicht geht. Wenn ich 2 Aperol Spritz trinke und ich merke so, heute hat sie gut einen sitzen, dann ist auch gut.
Hm.
Ich muss dann nicht noch einen 3., 4., 5., 6., 7. trinken und beim 8. merke ich ja, scheiße, sie ist mit morgen ein schwieriger Sonntag.
Ja.
Jedenfalls, da ich mich, finde ich, ganz gut im Griff habe eigentlich und wenn ich dann gerne mal so ein Gläschen mir genehmigen würde und es geht dann nicht, das ist dann halt schon eine Einschränkung. Also jetzt nicht so, dass ich deswegen verkacktes Silvester hatte, aber ich habe alles sehr aktiv und bewusst wahrnehmen können. Das war für mich ungewöhnlich für Silvester. Dann ist tatsächlich auch, bei mir ist es zumindest so, dass ich sehr früh dann müde werde, weil ich alles so ganz aktiv und wach miterlebe und ich halte dann nicht so lange durch. Und dass das dann so langsam anfing, dass ich den Bauch ziemlich deutlich gemerkt habe. Es fühlte sich da und ist auch immer noch eigentlich so an wie, ja, ich beschreibe das immer als so eine riesen Winterspeckwampe.
Mhm.
Also so, als hätte ich mir wirklich ja den ganzen Sommer, den ganzen Winter über so wie so ein Eichhörnchen irgendwie so Sachen reingedrückt in den Mund, damit ich so einen stabilen Vorrat an Körperfett an baue.
Same.
Ja, und das ist der Bauch dann. Ja. So fühlt sich das irgendwie noch so ein bisschen an. Aber der ist auf jeden Fall mittlerweile halt da. Ist jetzt auch noch nicht, ich finde nicht, dass man jetzt denkt so, wow, krass, eine riesenrunde, pralle Kugel, sondern so, ja, das ist so, ich hab mal vor, wann war denn das? Es ist Jahre her, vielleicht habe ich es in diesem Podcast schon mal erzählt auch, da habe ich Shopping Queen geguckt oder Promi Shopping Queen und da war eine Kandidatin, was ich immer noch, ich weiß nicht mehr, wer das war, ja, müsste ich mal überlegen, auf jeden Fall, ich fand das so krass, weil ich finde, die hatte eine komplett, also Durchschnitt finde ich auch ein komisches Wort, aber so eine ganz reguläre Figur. Mhm. Also weder jetzt, dass man denkt, oh, an dieser Normmaßen, über die man immer so redet, ist sie jetzt extrem drüber oder extrem drunter, sondern einfach hübsche Frau, tolle Ausstrahlung, Figur, macht man sich keine Gedanken. Und dann hat sie irgendwas angezogen, was Guido Maria Kretschmer, den ich ansonsten wirklich sehr lustig finde, also ja, offensichtlich als unvorteilhaft empfunden hat. Mhm. Und dann hat er irgendwie sowas gesagt wie, ja, bei der Hose oder bei dem Oberteil oder der Jacke oder so, da, das sieht man auch und denkt, ihr schmeckt's. So. Aber das hat sich so eingebrannt, mhm, diese Formulierung, dass ich so jetzt auch meinen jetzigen Status, ehrlich gesagt, der Schwangerschaft beschreiben würde, dass es nicht so ist, finde ich, dass man das sieht und denkt, oh, das ist ja eine riesengroße, pralle Kugel, die ist, mhm, ja schwanger, sondern dass man mich anguckt und sich wahrscheinlich am ehesten denken würde, oh ja, ihr schmeckt's. Mhm. So.
Werbung. Ariana.
Benedikt.
Sag doch den Leuten mal, was ich liebe.
Alles, was zwei Räder hat und wo Fahr vorne dran ist.
Ich liebe Radsport.
Ja, ich weiß.
Und ich liebe Radsport gucken. Gucken vor allem. Gucke,
ja,
ich gerne.
Weiß.
Weißt du, was das Problem an Radrennen ist?
Das Radrennen.
Nee, die sind,
für mich.
Nee, die sind sehr lang und die halten sich vor allem nicht an die Zeiten, wo ich irgendwie zu Hause bin oder im WLAN bin.
Das stimmt.
Und das heißt, ich muss sehr lange, sehr viel über mein Handy streamen.
Ja, wir haben ja neulich einen Kinderwagen ausprobiert und da hast du schon getestet, wie du dein Handy reinstellen kannst, damit du dann, wenn das Kind da ist, beim Kinderwagen fahren, Radrennen auf dem Handy gucken kannst.
Genau, und was ist dann? Dann bin ich mich draußen unterwegs mit dem Kind, mit Kinderwagen und mit Radrennen. Und dann, ne, was passiert? Schwuppdiwupps.
Ist das Internet aus?
Ist das Internet aus?
Das ist alle. Kein Datenvolumen mehr. Ist das das, worauf du anspielst?
Das ist das Problem.
Ja, und ich krieg's ja manchmal mit, so ein Radrennen geht ja mehrere Stunden, ne?
Ja.
Also es ist wirklich,
ja, ja,
absurd. Ja.
Teilweise 7 Stunden.
Das Gute ist, es gibt ja nicht nur Probleme auf dieser Welt, es gibt ja auch Lösungen. Und deswegen freuen wir uns sehr, dass unser heutiger Werbepartner Frank ist, die uns bei dieser Folge unterstützen, denn die machen all diese Dinge zu gar keinem Problem mehr. Denn Frank gibt es jetzt inklusive 5G. Frank ist euer günstiger Tarif im besten D-Netz. Denn das ist das, wenn ihr euch fragt, was ist das, was die Leute haben wollen? Also auch ihr, es ist das D-Netz, Leute. Und ihr könnt den Vertrag bzw. den Tarif vollständig per App abschließen und auch verwalten. Müsst also nicht mehr irgendwo anrufen. Ich habe da auch das Gefühl, das ist das, was man heutzutage nicht mehr will. Man möchte nicht mehr,
nee,
irgendwo anrufen.
Also ich vor allem nicht.
Und mit Menschen sprechen in Hotlines. Perfekt. Könnt ihr ganz stressfrei machen per App. Habt auch keine Vertragslaufzeit. Und ihr bekommt bei Frank entweder 10 Gigabyte für 10 Euro oder wenn ihr viel SurferIn seid, also wenn ihr sagt, das Surfbrett, das Internet und ich, wir sind Friends, wir sind so, wir sind richtig dicke, dann bekommt ihr 20 Gigabyte für 15 Euro. Könnt ihr also wählen. Außerdem könnt ihr monatlich kündigen. Gibt es eigentlich keinen Grund für, wenn ihr bei Frank seid, aber könnt ihr, wenn ihr möchtet, ihr habt alle Möglichkeiten, sie stehen euch offen. Ihr habt eine Allnet-Flat, das heißt telefonieren und SMS, so viel ihr wollt und ihr bekommt das beste Telekom-Netz mit 5G. Aber das ist noch nicht alles, denn Frank ist nicht von gestern, auch nicht von vorgestern, Frank ist nicht mal von heute, sondern eigentlich ist Frank von morgen. Sie sind so wahnsinnig zukunftsmäßig ausgerichtet. Ihr könnt nämlich bei Frank nicht nur mit SEPA-Lastschrift zahlen, sondern auch mit PayPal. Und jetzt kommt das Beste, ein Bonbon, könnte man das sagen, ein Leckerli.
Ein Schmankerl.
Ein Schmankerl. Bis zum 30. Juni nämlich könnt ihr euch und eure FreundInnen vierfach belohnen und euch jeweils, also pro Person, 4 Gigabyte on top sichern. Das heißt, ihr bekommt, je nach dem Tarif, den ihr bei Frank habt, 14 Gigabyte für 10 Euro oder 24 Gigabyte für 15 Euro.
Ich fasse euch das einfach nochmal zusammen. Mit
sehr
dem
gerne.
Code JOKES4, JOKES, 4 als Zahl.
Und jetzt muss man sagen, das J vorne groß.
Das J groß.
Und den Rest klein.
So, dann
Jokes 4.
Jokes 4 mit großem J und mit 4 als Zahl.
Genau.
Bekommt ihr bis zum 30.06. 4 GB on top jeden Monat. Wie das alles funktioniert, erfahrt ihr auf frank.de/jokes oder noch einfacher, ihr klickt einfach den Link in unseren Shownotes.
Werbung Ende. Und genau, das mit dem Nicht-Trinken an Silvester, das ist mir aufgefallen. Aber, das ist der letzte Punkt zu Silvester, Essen und Essenseinschränkungen. Ich finde, das ist auch was, schon wieder, wo ganz oft suggeriert wird, das wird in der Schwangerschaft ganz schwer, da muss man sich extrem einschränken, muss auf super viele Sachen achten. Klar, manche nehmen es ein bisschen enger, manche sind da ein bisschen weit gefasster gestrickt quasi. Ich persönlich finde das minimal. Also Sushi zum Beispiel, ganz viele, die auf Sushi verzichten müssen, leiden da irgendwie drunter, weil sie so gerne Sushi essen. Ich liebe Sushi auch. Ich esse einfach veganes Sushi. Also mit Avocado oder Gurke oder. Kaffee trinke ich sowieso nicht so viel.
Du trinkst auch sonst.
Also vorher habe ich schon öfter getrunken. Aber
meistens entkoffiniert.
Ja, das geht. Dann, wenn man Eier essen möchte, muss man einfach darauf achten, dass die gut durch sind. Ich finde, von so Käsezeugs und Mozzarella, da gibt es so viel, was erlaubt ist. Also ich finde, das passt absolut. Mhm. Ja.
Bei dir ist die Einschränkung eher, worauf du Appetit hast.
Wie meinst du, dass es eine Einschränkung ist?
Naja, mit dem nicht, bei dir ist nicht die Einschränkung, was du essen darfst, sondern was du echt essen möchtest aktuell.
Ach so, ja, aber das ist ja nichts von außen Bestimmtes. Nee. Also.
Hat auch niemand gesagt.
Okay. Ja, was auf jeden Fall mittlerweile, und da kann ich jetzt zukommen, weil du am Anfang ja gesagt hast, du hast gar nicht den Trommelwirbel gemacht, ob das jetzt für mich immer noch ein positives Ergebnis ist oder eine Schwangerschaft. Eine Sache, die sich tatsächlich so ein bisschen geändert hat, ist, dass so um Silvester herum hat es manchmal in meinem Bauch so geblubbert oder gedrückt. Und ich war mir aber noch sehr unsicher, ob das jetzt Kindsbewegungen quasi sind. Und genau, wie gesagt, bei dem Bauch dachte ich ja auch immer, das wächst alles viel früher, das ist alles viel früher größer. Aber mittlerweile gibt es so ein paar Situationen, zum Beispiel, dass ich beim Sport, ich mache ja immer noch zweimal die Woche Sport und merke da beim Bücken zum Beispiel, dass da was drin ist. Das fühlt sich manchmal, wenn ich mich zum Beispiel, ich sitze auf so einer Hantelbank und der Trainer hat mir links und rechts so Hanteln hingelegt, die ich halt in einem bestimmten Set, in einem bestimmten Abstand mit einer bestimmten Wiederholungszahl hochdrücken muss. Und dazu muss ich mich einmal nach unten beugen, um die aufzuheben. Mhm. Und wenn ich mich dann quasi, ich finde es eine Bewegung wie so ein Kran. Erst, ich sitze also auf der Bank, dann beuge ich mich erst nach unten und dann einmal so links rum einen Halbkreis und rechts rum, um die Hanteln einzusammeln. Ja. Und bei dieser kranartigen Sammeleinlage habe ich manchmal das Gefühl, ich roll mich wie über so einen kleinen Ball rüber oder so. Da ist irgendwie sowas Festes drin, wie so ein kleines, eine kleine Galliermelone.
Wer?
Galliermelone.
Kenn ich nicht.
So eine kleine Honigmelone.
Ah ja, sagst du doch.
Das ist eine andere. Eine Honigmelone ist eine andere als eine Geier, aber ich habe es für dich einfach mal übersetzt.
Ja.
So, sowas habe ich zum Beispiel. Dann habe ich nachts teilweise schon ein bisschen Probleme, auf dem Rücken zu liegen. Auch dieses auf dem Bauch liegen ist teilweise auch nicht so angenehm. Da lege ich mich dann so halb auf die Seite, weiß aber nicht, ob das so cool ist. Also es gibt so ein paar Sachen. Mhm. Es hat auch angefangen, dass ich im Bauch sowas hatte wie Muskelzuckungen, also ich glaube, dass das schon Bewegungen waren, aber es war mehr wie so ein, ja, wie kann ich das denn beschreiben, als wenn man sieht, dass durch irgendwas Strom durchgeht, dass es so ein bisschen zuckelt.
Das gibt es auch manchmal, wenn man Sport gemacht hat und dann irgendwie liegt man auf der Couch, dass dann so der Muskel noch so ein bisschen nachzuckt.
Ja, sehr gute Beschreibung, genau, so ungefähr. Und als das erste Mal das angefangen hat, so ein bisschen wie so Darmbewegungen zu rumoren und zu grummeln, da erinnere ich mich auch noch sehr gut, das war ich glaube, es war in der Woche, bevor wir nach New York geflogen sind. Da habe ich zwei Nächte so schlecht geschlafen, weil es mir total unheimlich war, dass sich was in mir drin bewegt. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, ich habe gesagt, das fühlt sich an wie so ein, also wie ich mir vorstelle, wenn man einen Bandwurm hat. Es gibt's ja, dass man manchmal Würmer hat, wenn man irgendwie, keine Ahnung.
Hatte ich nie.
Nee, ich auch nicht, aber ich habe das schon gehört, dass wenn man zum Beispiel in Breitengraden ist, wo man das Essen nicht gewohnt ist oder wo Obst nicht gewaschen ist, ist ein sehr gefährliches Halbwissen, dieses Terrain. Aber ich weiß, dass es manchmal bei, oder wenn man in Gewässern badet vielleicht,
auch,
die eigentlich.
Ich glaube auch tatsächlich, ehrlich gesagt, dass es bei Kindern gar nicht so ungewöhnlich ist, weil die halt ja auch viel im Dreck spielen und sowas, dass es tatsächlich nicht so.
Das ist wieder Benes gefährliches Halbwissen. Auf jeden Fall hat sich, manchmal gibt es doch, dass man ein Gefühl hat zu etwas, also man will ein Gefühl beschreiben und sagt, das ist so wie, aber nur, wenn man sich das so vorstellt. So. Und ich würde sagen, dass das so ein Gefühl war, wie wenn man einen Bandwurm oder Würmer im Bauch hat, ohne zu wissen, wie es ist, aber so stelle ich es mir vor. Mhm. Und das fand ich so unheimlich, dass ich, ja, ein oder zwei Nächte richtig schlecht geschlafen habe und ich hatte sowas wie Albträume, bin immer wieder aufgewacht, weil ich das so gruselig fand,
ja,
und so eine Mischung aus Alienhaft und ich mir halt echt vorgestellt habe, dass das so ein Wurm ist,
ja,
und ich muss auch zugeben, es war jetzt nicht so romantisch und schön, dass ich irgendwie dachte, oh wie toll, jetzt merke ich da was, sondern es war eher so, dass ich dachte, oh Gott, ich krieg das da ja gar nicht raus. Das ist jetzt einfach in mir drin und es macht diese komischen Bewegungen. Und was ich auch da oft schon gemerkt habe, ist, dass wenn ich auf der linken Seite von meinem Bauch gedrückt habe, dass es so, ja, es war leer, es war einfach weich, da war nichts. Und auf der rechten Seite war da sowas Großes, Hartes, wie so eine Art Kugel. Oder ja, ich weiß nicht, ob Po, Kopf, was auch immer das war. Und als ich das erste Mal gespürt habe, ist mir richtig schlecht geworden. Also ich glaube, ich lag sowieso, aber ich weiß noch, mir ist richtig übel geworden, weil ich das irgendwie so gruselig und ich muss es leider sagen, auch ein bisschen eklig fand, zu merken, dass da irgendwie in meinem Bauch was drin ist, was da sonst einfach nicht drin ist. Ja.
Ja, verstehe ich aber.
Ich fand's ganz komisch. Und ich finde es jetzt überhaupt nicht schlimm und es ist auch keine, soll überhaupt gar keine Horrorerzählung jetzt für andere sein. So, Gott, das wird ganz schrecklich. Es ist wie bei allem anderen auch, sage ich ja immer wieder, eine sehr individuelle Wahrnehmung. Und es gibt auch Frauen, die spüren das viel früher, viel später. Bei denen fühlt sich das ganz anders an. Und es ist ja auch nichts Schlimmes. Ich habe mich ja nach 2 Tagen wieder eingekriegt. Aber
das ist halt komplett neu, ne?
Ja.
Das ist halt das erste Mal, dass da so ein Gefühl ist. Und das kennt, also wenn es die erste Schwangerschaft ist, dann kennt man das vorher halt nicht.
Ja.
Das ist halt was Neues, was. Ja.
Und ich habe vorher gehört, so diese Beschreibung, dass viele Frauen wohl auch sagen, dass es sich anfühlt wie so verliebt sein, wie so ein Schmetterlingsschlag im Bauch, so ein Flattern, so ein kurzes. Mhm. Und das fand ich gar nicht. Es hat sich für mich immer angekündigt oder es hat immer so angefangen wie Darmrumoren, wenn man was Falsches gegessen hat und da kommt gleich ein Riesenschweinscheiß raus.
Das kann auch das Gefühl von verliebt sein, wenn man
ja, das stimmt,
ein Date hatte in einem schlechten Restaurant zum
Beispiel.
Nee,
aber es war wirklich, es hat immer so, ja, wie so Darmbewegungen, so eine Rumpeln irgendwie, aber vorne am Bauch, also nicht da, wo der Darm ist, sodass man das schon unterscheiden konnte.
Ja.
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 Wie so Luftbubbeln.
Ja, ich kenne so Luft, genau, ich wollte gerade sagen, ich kenne so, so ein Luftrumoren. Das, kennst du das, wenn du das Gefühl hast, dass da eine Luftblase ist, die zu einem Furz werden möchte,
ja,
die aber dann so,
das nicht schafft,
die so schlagartig plötzlich aber Richtung Arsch fällt, als wäre sie schnell. Kennst du das? So bock. So als würde die so plötzlich runterfallen, aber es ist halt eine Blase, die fällt ja nicht plötzlich runter.
Da bin ich mir gerade nicht so ganz sicher, ob ich weiß, was du meinst. Ja, okay.
Und dann wartet man kurz und dann kann man so eine Arschbacke so leicht anheben und dann
Wow.
Dann weht's raus.
Ja.
Aber erst fällt da so eine schwere Luftblase runter. So, pack.
Fällt die denn hin?
Ja, weiß ich nicht. So kurz vor den Anus.
Ich bin mir nicht so sicher.
Dann knallt die da hin.
Ja.
Warte, dass man aufmacht.
Und dann, bevor es dann nach New York ging, da kommen wir jetzt zu, hatten wir noch zwei schöne, ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst, wir hatten zwei schöne Situationen. Die eine war, da haben wir einen Film geguckt und du hast auf dem Sofa beim Fernsehen den Kopf so an meinen Bauch rangelegt, hast dich da so zu meinem Schoße quasi gelegt und den Kopf an meinen Bauch und ich dachte, du willst mit dem Baby reden und mit dem Kontakt aufnehmen, aber du hast gerülpst. Ich weiß nicht, ob du dem Kind damit was sagen wolltest oder
ich
was.
Ich weiß ja nicht, ob das jetzt schon spricht oder was, also kann ja, weiß ja nicht, auf welche Art man am besten mit so einem Kind kommuniziert, aber ich dachte mir, hallo, ich bin's, dein Vater, wird's noch nicht verstehen.
Ja, es war ein schöner Moment.
Also war es das zweithäufigste Geräusch, was es von mir hören wird.
Und das nächste war, dass du neulich aus dem Zimmer, was jetzt Kinderzimmer gerade wird, also am Entstehen dran ist, aber was bis dato unsere Abstellkammer und unser Wäschezimmer war, du rausgekommen bist und du mir entgegengerufen hast, ich wusste gar nicht, dass dein neues Hobby Campen ist. Und ich meinte, wieso? Und dann hast du gesagt, ja, wegen der ganzen Zelte hier und hast meine Still-BHs mir vom Wäscheständer geholt und mir entgegengebracht. Das war auch schön, weil erst in dem Moment, als du sie erst in deinen Händen hattest und dann, als du dir einen auf den Kopf gelegt hast,
ja,
mir auch.
Ich habe mich in das Zelt quasi reingelegt.
Ja, mir die Relation bewusst wurde, wie riesig die sind, weil da so eine Obstschale davon wirklich fast dein Gesicht bedeckt hat. Okay, das ist ein bisschen übertrieben, aber es war wirklich so unfassbar groß, als das so auf deinem Kopf herumhing. Also wenn du, es hat mich auch so ein bisschen an so diese, das Gewand einer Nonne erinnert. Ich glaube, wenn du mal dich entscheidest, ins Kloster zu gehen, du brauchst dir nichts kaufen. Du kannst einfach meine BHs nehmen.
Ja, das war super.
Ja, es waren schöne Momente, die wir da noch miteinander hatten.
Finde ich schön, dass du diese beiden Beispiele als schöne Momente in unserem Leben, ich finde, das beschreibt uns ganz gut.
Das beschreibt uns tatsächlich ganz gut, ja. So, und dann Baby Moon.
Ja, nennen wir es mal New York-Reise. Ja. Wir haben jetzt festgestellt, dass das hier einfach nur ein Industry-Gag ist, einfach um mehr zu verkaufen. Deswegen nennen wir es, war eine New York-Reise. Schön war's.
War eine Geburtstags- und so ein bisschen Abschiedsreise vor der Elternschaft, könnte man vielleicht so sagen.
Ja, genau, weil also irgendwann soll man halt aufhören zu fliegen und nach der Geburt kann man ja auch erstmal nicht fliegen. Und deswegen dachten wir uns, gucken wir uns nochmal was von der Welt an.
Ja, habe ich mir gewünscht, vor allem, weil ich ja eigentlich nach Australien zu meiner Cousine wollte, aber das kam mir dann, muss ich auch sagen, habe ich auch deswegen nicht mehr machen wollen, weil ich dachte, ja gut, ich bin dann in der 21., 22. Woche, da werde ich ja nicht mehr so fit sein. I'm fit, aber gut. Vorher, bevor wir geflogen sind, wurde ich von einigen Leuten gewarnt, dass ich meine Schwangerschaft nicht so offen zeigen sollte. Und wenn es geht, also wenn die nicht unbedingt erforderlich ist, dass ich irgendwelche Dokumente vorzeige, das besser nicht mache, weil es wohl ein neues Gesetz gibt zum Geburtentourismus. Und ich habe das natürlich, was habe ich gemacht? Ich habe es
recherchiert.
Und es stimmt tatsächlich, es ist aber offiziell angeblich erst zu einem späteren Zeitpunkt, was die Schwangerschaftswochen angeht. Und eigentlich darf man auch nicht offen gefragt werden. Aber es geht wohl darum, dass es anscheinend viele Leute ausgenutzt haben, so mit, also nah an die Geburt heran in die USA zu fliegen und sich dann dort aufzuhalten, damit das Kind dort geboren wird. Ich weiß nicht, ob du dann automatisch eine Staatsbürgerschaft bekommst, ja?
Ja, ist anders als in Deutschland.
Nee, das Kind schon, aber die Mutter dann zum Beispiel auch?
Nee, aber das Kind.
Und ach so, und die Mutter darf aber dann nicht von dem Kind getrennt werden, weil es dann zu klein ist.
Ist ja egal, also selbst wenn das Kind mit der Mutter wieder aus dem Land raus muss, kann es ja trotzdem einfach wieder einreisen als Amerikaner.
Ah ja. Ja gut. Auf jeden Fall war das bei mir jetzt nur so mittelrelevant, weil ich finde, wenn man einen Pullover anzieht, dann sieht man jetzt in dem Stadium noch nicht so
viel. Und du warst ja auch noch zu weit weg, als dass du die 3 Monate, du darfst ja eh nicht länger als 3 Monate bleiben. Und das hätte...
Ja,
dann,
stimmt. Also aber deswegen trotzdem, ich muss sagen, alles, was mit USA und Sicherheit und Regeln zu tun hat und so, da habe ich richtig Schiss, weil ich glaube, die nehmen es mit vielen Sachen da enger als eng.
Ja,
so.
Ich sagte auch immer automatisch, wenn man da...
Das ist ein schöner Titel für einen Pornofilm,
enger
oder?
Als eng?
Enger als eng. Mhm.
Ja.
Na, 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 na. Ja.
Ich sag auch da immer, wenn man da zu der ersten Passkontrolle und so kommt, da setzt bei mir auch sofort das ein, dass ich plötzlich alle Männer Sir und alle Frauen Ma'am nenne.
Ja. Aber kommt, glaube ich, auch immer gut an.
Ja.
Ja. Und wie gesagt, ich habe halt gedacht, dass, als wir diese Reise geplant haben, dass ich in New York mit einer riesen Kugel unterwegs sein werde und mich so atemlos durch die ganze Stadt schiebe. Aber auch wieder total krass. Also es ist überhaupt nicht eingetroffen, was ich dachte, alleine schon von diesem Bauchstatus her. Und dadurch war ich halt total fit, weil das hat sich für mich gar nicht großartig unterschieden, als wenn ich kein positives Ergebnis gehabt hätte. Ja, liegt natürlich auch daran, dass ich mir den Bauch in dem Monat, also in der Woche oder im, sagen wir mal, im 6. Monat, grob zusammengefasst, einfach viel größer vorgestellt habe.
Mhm.
Ich dachte, dass ich da schon mit so einer riesen Wampe durch die Gegend renne, also mit so einem Medizinball, auch von der... vom Gewicht her.
Okay.
Was denn?
Das ist viel.
Ja.
Ist groß und schwer.
Dachte ich auch, ja, genau.
Also vor allem das Gewicht ist sehr
schwer.
Also
ist sehr schwer, ja. Ist schon sehr schwer.
So, aber so
schwer. Und so hatte ich mir das vorgestellt. Und das macht es natürlich schwer, sich, also wenn man nach New York geht, um sich die Stadt anzugucken und viel unterwegs zu sein. Das funktioniert mit einem Medizinball vorne und noch 2 kleinen Medizinbällen als Brüste.
Ja.
Nicht so gut, und so hatte ich es mir vorgestellt. Aber nee, es war überhaupt nicht so. Ja, ich finde, es war eine Reise, ein Urlaub, was das angeht, wie jeder andere. Mir hatte vorher sogar noch jemand...
Ein bisschen langsamer sind wir gelaufen.
Bisschen, aber es ging trotzdem. Wir waren super viel unterwegs, sehr viele Stunden am Tag. Mir hatte eine Followerin noch vorher gesagt, dass sie... auch ihren Baby Moon in New York hatte und dass die Amerikaner noch netter sind, wenn man schwanger dort ist. Ja, das kann ich nicht bestätigen, aus dem Grund, dass, also sie kann auf gar keinen Fall im Winter da gewesen sein, weil im Winter mit einem Pulli und einem dicken Mantel drüber, es sieht einfach keiner bei mir. Ja.
Nee, das war leider nicht zu sehen. Das hat uns gar nichts gebracht. Keine, nee,
überhaupt nicht.
Keine irgendwie umsonst Eintritte oder irgendwas. Da gab's nichts.
Ich bin mir ehrlich gesagt nicht mal sicher. Also ich meine das überhaupt nicht so. Ja, mein Bauch ist ja so klein. Aber ich habe es mir halt immer anders vorgestellt und ich bin mir nicht mal sicher, ob wenn es jetzt Sommer wäre und ich das ein T-Shirt an hätte, ob man dann direkt drauf gekommen wäre, dass es jetzt eine Schwangerschaft ist.
Also ich glaube schon.
Ja?
Ja.
Was willst du damit sagen?
Dass dein Bauch aussieht, als wärst du schwanger.
Ja, weiß ich jetzt nicht genau. Aber ja, mich hat es auf jeden Fall gefreut, weil ich dadurch noch viel ja und gut unterwegs sein konnte. Und tatsächlich habe ich auch das Gefühl, dass sich dort, also jetzt nicht aufgrund der Reise, aber in dem Zeitraum, da fing es ja an, dass die Bewegungen nämlich deutlicher wurden.
Ja.
Das fing vorher mit diesem Darmgegrummel an oder mit diesem Verdauungstrakt-ähnlichen Gefühl und wurde halt ja so definierter. Ich hatte jetzt immer noch nicht das Gefühl, dass ich da jetzt merke, wie sich ein Kopf dreht oder sowas. Mhm. Oder dass ich jetzt das Gefühl habe, dass sich da so ein Kopf dreht. Aber man merkt langsam, dass da was ist. Und ich habe auch das Gefühl, und das ist echt krass, weil ich ja darauf sehr lange gewartet habe, dass ich langsam eine bessere Connection quasi aufbauen mhm. kann zu einem Wesen, was da drin ist. Mhm. Mir fällt es immer noch total schwer, mir vorzustellen, dass da ein Kind wirklich drin ist. Mhm. Also das, was mir bei den Arztterminen auf dem Ultraschall angezeigt wird, das kriege ich noch überhaupt nicht im Kopf zusammen, mhm. dass das sich in meinem Bauch befindet. Aber es fällt mir mittlerweile leichter, so, es macht es für mich greifbarer, dass da was drin ist, weil ich halt so, was sich bewegen merke.
Ja.
Genau. Und wir hatten ja auch einen großen Meilenstein, finde ich, kann man sagen, weil wir waren an einem Abend, also wir haben uns ein paar Musicals angeguckt, auch nochmal um so ein bisschen, ja, ich finde, viele Sachen kannst du ja mit Kind auch noch machen, aber es gibt so ein paar Sachen, haben wir, glaube ich, neulich schon mal drüber geredet, zum Beispiel, wenn man zu zweit irgendwo hingehen will, wo man schlecht ein Kind mitnehmen kann, das geht einfach nicht, wie zum Beispiel Theater, Kino und so, das ist erstmal zu zweit nicht möglich. Puff, ja, auch sehr, sehr gutes Beispiel, genau. Und Musical ist halt eins davon, deswegen haben wir uns ein paar angeguckt und wir waren bei Aladdin im Musical und saßen da und da fing es schon an, dass es in meinem Bauch sehr doll gerumpelt hat, anders kann ich nicht bezeichnen, es hat irgendwie so nach unten, ja so wie getreten hat sich angefühlt und da war wirklich sehr viel Aktivität in den 2 oder 2,5 Stunden, die wir da waren und als wir zurück im Hotel waren, dachte ich, okay, das hat sich jetzt, war jetzt so doll, ich guck mal, ob ich das von außen fühle, weil von innen konnte ich spüren, aber ich wollte mal gucken, ob wenn ich von außen dran drücke, ob ich dann was merke und das hat geklappt, ich habe das von außen gespürt und dann habe ich dich gerufen. Und das war, ich glaube, es war nachts um 12:30 oder so. Und dann jetzt kommt so ein Heiligenscheingeräusch und ein Glockenspiel und eine Harfe und dann jetzt kommst du.
Ja, dann habe ich meine Hand
auf. Dann habe ich meinen Penis auf ihren Bauchnabel gelegt.
Genau. Dann habe ich meine Hand auf deinen Bauch gelegt und musste, also auf deine Aufforderung, nicht einfach so, sondern musste auch ein bisschen drücken, weil natürlich dann noch sehr viel Platz ist.
Stimmt.
Aber dann habe ich tatsächlich in New York das erste Mal einen Tritt von außen spüren können.
Ja.
Oder einen Griff oder einen Kopf oder was auch immer.
Am 17. Januar. Ich habe diesen glorreichen Moment, diesen magischen Tag extra notiert. Das war der 17. Januar.
Das war wirklich, also weil ich einfach vorher nie, also du hast mir ja immer erzählt, wie sich das anfühlt und so, aber da konnte ich ja gar nichts, also ich konnte mir das vorstellen vielleicht, ne, weil ich halt dieses Blasefeld runter Furzgefühl kenne. aber dieses Selbstspüren, da ist was drin und das tritt jetzt gerade oder es bewegt sich zumindest und beult den Bauch so ein bisschen auf, dass man das spüren kann. Das ist schon spannend.
Ja.
Das ist schon was anderes nochmal.
Ja, und ich fand es wirklich einen richtig berührenden und bewegenden
anders
Moment.
Anders wild,
ja. Ja, genau. Und also dieser Begriff Meilenstein ist ja wahrscheinlich eigentlich total bescheuert, aber es war schon irgendwie ein Meilenstein.
Ich finde Meilenstein viel legitimer als Babymoon.
Das fällt mir schwer, das zu vergleichen, weil es, Achtung, Schulsatz, ist Äpfel mit Birnen verglichen.
Ja, und ich habe schon immer gesagt, man kann alles miteinander vergleichen. Ich kann auch einen Elefant mit einer Birne vergleichen.
Mach mal.
Ja, ich finde Elefanten cooler als Birnen. Ich würde viel lieber mit
gemessen
einem
woran?
An Coolness-Faktor. Ich würde lieber mit einem Elefanten abhängen als mit einer Birne. Ja, ist das
und was
so.
Findest du leckerer?
Wenn ich es essen müsste, dann eine Birne wahrscheinlich.
Okay.
Ja, kann man vergleichen. Man muss einfach nur mal seinen Hirnschmalz ein bisschen auflockern.
Und was hattest du gerade nochmal verglichen? Wo kamen wir gerade her?
Meilenstein und Baby Moon.
Ach so, ja genau. Okay, du findest Meilenstein cooler. Ja, okay, dann sagen wir einfach dazu ein Meilenstein. Es ist schon irgendwie, oder wenn man vielleicht sowas hat wie eine, okay, ich möchte eine Schwangerschaft nicht mit einer To-Do-Liste vergleichen, aber wenn man sagt, hey, man hat da so eine Liste von Dingen, die auf die man sich freut oder die das greifbarer machen oder wie auch immer, ist, dass der Partner oder die Partnerin, in unserem Fall der Partner, also du, Bewegungen von außen spürt, auf jeden Fall schon so, ist es auf der Bucketlist.
Ja, na klar.
Ja, total. Und wir konnten da jetzt einen Haken machen und das finde ich krass. Und da bin ich wieder beim Begriff, ist ein Meilenstein.
Ja.
Ja.
Toller Begriff.
Und ich finde das echt erstaunlich. Ich glaube, das hat was mit der Kinderwunschbehandlung zu tun und der langen Wartezeit. Oder, nee, so sicher kann ich das gar nicht sagen. Vielleicht haben das auch andere, die keinen so einen langen Weg hatten. Ich schlafe ja trotzdem noch oft so halb auf der Seite. Also so mit so angewinkeltem Fuß, dass ich so das Gefühl habe, ich liege auf dem Bauch, aber nicht so komplett auf dem Bauch drauf liege, weil ich so lieber liegen
mag. Du liegst
mag.
Wie so eine Leiche in so schlechten Krimis, die so auf dem Boden
ja, stimmt.
gemalt ist.
Genau.
Auch. So liegst du.
Ja, so ein bisschen wie stabile Richtung stabile Seitenlage,
ja,
finde ich.
Bisschen umgekippte stabile Seitenlage.
Genau, eine umgekippte stabile Seitenlage so. Und tatsächlich, wenn ich so liege, auch da fühlt sich das erstmal an, als wäre da so ein kleiner harter Ball oder so eine Puppe oder sowas Kleines im Bauch drin. Und ich wach manchmal auf und habe so ein ganz blödes Gefühl und fühle mich ganz schlecht und denke, oh Gott, hoffentlich ist das Kind jetzt noch da und ich habe das nicht kaputt gemacht, weil ich mir nicht sicher bin, ob das so gut für das ist, wenn ich da so halb auf diesem Bauch drauf liege. Das ist ganz komisch. Und dann versuche ich mir immer wieder ins Gedächtnis zu rufen, also es kann ja auch sein, dass man sich mal nachts aus Versehen in diese Position bewegt. Deswegen, das wird schon nicht schlimm sein. Aber es ist krass, was da im Kopf manchmal, was der Kopf da für Streiche spielt, möchte ich sagen. Ach ja, genau. Und auf dem Hinflug und dem Rückflug musste ich diese Kompressionsstrumpfhose anziehen, die ich mir ja vorher habe im Sanitätshaus anfertigen lassen. Was interessant war, genau, ich wurde ausgemessen zum Bestellen und als ich dann angerufen wurde, dass die fertig sind, sind wir da wieder ins Hinterzimmer gegangen, die Dame, die Mitarbeiterin vom Sanitätshaus und ich. Und ich musste erstmal lernen, mir die anzuziehen,
ja,
weil das ist ja
super witzig.
So absurd. Die sind ja so knalleng. Die sind ja enger als selbst eine eng sitzende Strumpfhose wäre, weil die müssen ja Kompression ausüben. Das heißt, ja. Die müssen ja quetschen. Die sollen ja das Blut nach oben hin quasi stauen. Gefährliches Halbwissen. Und dann gibt es so ganz lustige Hilfsmittel, unter anderem sowas, das sieht aus wie so ein Papierschnabel oder so. Mhm. Das ist eine Anziehhilfe und die ist aus so, ja, wie aus so rutschigem beschichtetem Papier oder anders kann ich es nicht beschreiben. Und die
macht man sich über die Zehen rüber?
Genau, über den Fuß, ja. Damit da der Ansatz der Strumpfhose rübergleiten kann. Ja. Und die ist vorne offen, also die Zehen sind frei, die gucken raus, sodass man diesen Papierschnabel dann vorne abziehen kann. Das ist ein bisschen schwierig zu erklären, aber ich...
So eine Rutschhilfe, weil der
ja,
Fuß und also die Zehen und der Fuß halt natürlich nicht besonders gut reingleiten.
Ja.
Und mit dieser Hilfe, diese Plastikhilfe, das natürlich einfacher sich überziehen lässt.
Schnabelhilfe.
Aber ja auch Schnahi. Nur bis zu einem gewissen Punkt, weil dann ist ja halt auch nur noch Bein. Und da musst du es ja trotzdem rüber quetschen.
Genau. Und dieses Quetschen ist wirklich Arbeit. Also als wir hingeflogen, also nach New York geflogen sind, habe ich, glaube ich, mir den Wecker 20 Minuten früher gestellt. Das hatte die Dame mir auch geraten, weil sie meinte, da zuppelt man erstmal eine Weile. Und ich habe vorher witzigerweise sogar noch gelesen, hat mir das eine Followerin bei Instagram geschickt, dass die mal nicht so gut vorbereitet war und sich dachte, das macht sie einfach im Flieger. Und die hat mir dann geschrieben, dass sie, ich glaube, die hat geweint, weil die war wohl mit ihrem Mann und ihrer Schwiegermutter ist sie geflogen. Und dann haben die beiden versucht, ihr im Flugzeug zu helfen und mussten sich so vor sie stellen, weil sie, glaube ich, dann sie hatte, glaube ich, ein Kleid an und dachte sich wahrscheinlich, sie kann einfach reinschlüpfen. Das ist ja richtig Arbeit. Ja. Du kannst es auch nicht so im Sitzen mit angewinkelten Beinen machen, sondern entweder du stehst oder du legst dich hin. Das wird auch oft empfohlen. Das finde ich auch hilfreich. Und dann musst du dich da halt so reinarbeiten. Halt wie in so einen zu engen Kokon oder ich weiß nicht, wie man es nennen soll. Man muss sich reinpellen, genau. Und das Fiese, finde ich, ist auch, wenn man sich dann bewegt oder läuft oder so, dann die rutscht halt ein bisschen. Die kann nicht Millimeter genau über Stunden sitzen. Und wenn die dir dann so in die Kniekehle rutscht, die schnürt da richtig die Blutzufuhr ab.
Ja.
Das tut dann richtig weh.
Also ist ja auch, die ist ja sehr stabil, ist ja auch relativ viel Material dann, ne? Wenn die rutscht und dann sich so ein bisschen krunkelt in der Kniekehle, ist da auch halt das Material, was da noch zusätzlich ist. Nicht nur das Einschneidende, sondern
Ja, auf jeden Fall. Ja. Und eine Challenge war auch, aber da bin ich sehr erleichtert und dankbar für die Kinderwunschbehandlung, muss ich tatsächlich sagen, dass ich mir Heparin spritzen musste. Mhm. Das habe ich bis jetzt immer vermieden, auch wenn ich meine Cousine in Australien besucht habe, obwohl da auch empfohlen wird, auch wenn man nicht schwanger ist, wenn man kein positives Ergebnis hat, durch den 26-Stunden-Flug das zu machen. Aber doch, mir fällt gerade ein, ich habe es mir mal von meiner Mutter für den Hinweg spritzen lassen und der Freund meiner Cousine, der im medizinischen Sektor arbeitet, hat es mir für den Rückflug gespritzt. Ich hätte es aber niemals selber machen können, nie im Leben. Ich konnte ja nicht mal hingucken. Und das war wirklich, da habe ich mich irgendwie krass gefühlt, als mir das Rezept gegeben wurde für Heparin und dann habe ich mir das in der Apotheke geholt und die Spritze kannte ich nicht jetzt, wie die funktioniert und mit dem Mechanismus, aber die Dame in der Apotheke hatte dann gefragt, ob ich mir das selber spritzen kann und ich weiß, wie das geht und ich habe einfach ganz selbstbewusst gesagt, ja, weiß ich, danke. Ja,
kein Problem.
Ja, und habe das auf dem, also vor dem Hinflug hier zu Hause gemacht, brauchte dann einen kurzen Moment. Das war echt so, ich musste mir da den Wecker früher stellen für die Kompressionsstrumpfhose und dann nochmal für die Heparin-Geschichte und habe mich auf einen Sessel gesetzt und habe das wie bei der Kinderwunschbehandlung auch gemacht. Habe die Stelle gekühlt, habe versucht, ruhig immer locker durch die Hose zu atmen.
Immer locker durch die Kompressionsstrümpfe.
Es hat auch gebrannt tatsächlich. Ich bin auch froh, dass ich das jetzt nicht monatelang machen musste, aber es ging total. Mhm. Und auf dem Rückflug hatten wir eine sehr witzige Situation, weil ich musste ja zeitnah zum Flug mir das spritzen. Das heißt, relativ kurz vor Abfahrt zum Flughafen. Wir mussten natürlich aber ja morgens unser Zimmer verlassen, sodass ich dann vor der Situation stand, dass wir wir hatten unser Gepäck abgegeben bei dem Hotel, um noch ein bisschen was, wir haben uns noch ein bisschen die Stadt angeguckt.
Unser Flug war ja so nachmittags, ne? Das war deswegen noch ein bisschen Zeit.
Nachmittags, früher Abend, genau. Und ich wusste, okay, wir haben dann kein Zimmer mehr und ich muss mir irgendwo eine Spritze geben und ich kann aber jetzt nicht auf die Toilette in so eine ganz enge Kabine und mir das da im Stehen so irgendwie reinjagen. Und ich brauchte was zum Kühlen, weil mir das einfach immer hilft. Und dann haben wir an der Rezeption jemanden gefragt und irgendwie das Restaurant war zu, die Bar war zu und haben die gesagt, sie holen was aus der Küche. Und dann kamen die da mit so einem riesigen Juice-Coffee-to-go-Becher an, der so mit 80 Eiswürfeln vollgefüllt war. Und da wir nicht wussten, wie wir es anders machen sollen, haben wir in der Lobby einfach so einen riesigen Ledersessel so umgedreht, so ein bisschen wie bei, wie heißt diese Musiksendung, wo die auf ein Ding drücken?
The Voice.
Bei The Voice haben wir dann diesen Ledersessel mit dieser langen, mit dieser Lehne so umgedreht, dass ich...
Zur Wand gedreht, ja.
Zur Wand gedreht oder zum Vorhang. Damit niemand sich von mir verstört fühlt, wenn der an mir vorbeigeht und ich mir einfach mitten in der Lobby eine Spritze reinjage. Und dann zeigte dieser Sessel Richtung Vorhang, weg vom Raum. Da habe ich mich dahin gefläzt, hatte schon diese Kompressionsstrumpfhose an, habe die am Bauch nochmal runtergezogen, habe diesen Eiswürfel aus diesem Plastik-to-go-Becher rausgeholt, den Eiswürfel mir darauf gedrückt und dann da diese Heparinspritze gegeben. Und das Krasse war, ich glaube, ich hatte das in der Anleitung gelesen oder in einem YouTube-Video, in so einem Tutorial gesehen, dass die Spritze einen automatischen Schutzmechanismus für die Nadel hat, irgendwie so ein Nadeleinzugsmechanismus, dass da so ein Schutz rausploppt und die Nadel sich automatisch einzieht. Und ich hatte das schon beim Hinflug nicht hinbekommen, da hat sich gar nichts eingezogen. Und beim Rückflug, als ich da in der Lobby im Hotel in New York mich gespritzt habe, habe ich gedacht, also irgendwie muss es ja funktionieren, weil es soll es ja angeblich geben. Mhm. Und beim Spritzen hat es nicht geklappt. Und dann dachte ich ja, okay, hatte die Nadel rausgezogen, habe die Spritze vor mich gehalten und gedacht, ich drücke jetzt einfach richtig doll, bis was passiert. Ja, es gibt ein tolles Video. Ich hoffe, ich denke dran. Dann würde ich das am heutigen Tag, wo diese Folge erscheint, mal posten. Ich sag mal so, ich habe ihn dann gefunden, diesen Nadeleinzugsmechanismus. Es war ein Schocker. Und ich versuche mal den Videobeweis, den Videobeweis heute zu posten. Ich finde es einen revolutionären Mechanismus. Ich check nur nicht so ganz, wie das gehen soll, wenn man sich spritzt, weil ich musste richtig doll drücken. Mhm. Aber den Satz habe ich an anderer Stelle auch schon mal in einem anderen Zusammenhang gesagt. Von daher, ja. Genau, das war der Nachtrag von der Zeit noch vor New York und von unserer New York-Reise. Zusammenfassend, was New York übrigens angeht, muss ich sagen, ich bin unfassbar froh, dass wir es gemacht haben. Ja. Ich hatte ich habe das ja sowieso oft, weil ich oft sehr emotional verbunden an Urlaubsorte bin, dass wenn wir da wegfliegen, oder weggehen oder wegfahren, dass ich wahnsinnig traurig bin. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal so doll hatte wie dieses Mal, weil das eine so schöne Reise war. Das
war wirklich extrem schön.
Ja.
Wir hatten richtig viel Programm, aber auch nicht zu viel Programm. Wir hatten eigentlich das immer perfekt getaktet, dass wir vormittags was unternommen hatten, dann ein bisschen eine Pause, meistens nochmal irgendwie ein bisschen im Hotel gechillt haben. Weiß gar nicht, ob wir das gemacht hätten, wenn du nicht schwanger gewesen wärst oder ob wir dann irgendwie durchgezogen
mit
hätten
dem,
die Tage.
Mit dem Hotel uns ausruhen.
Ja, weil war schon so, dass dann eine Pause schon angebracht war, immer eigentlich jeden Tag irgendwie nochmal.
Mir fällt gerade ein, dass ich ja auch also einigermaßen oft Pause machen musste wegen Übelkeit auch, ne?
Genau.
Du musstest mir auch ein, zwei, dreimal musstest du losgehen und mir im Supermarkt was holen, was mir helfen
sollte. So Brezelzeug und sowas.
Ja, Salzbrezeln und Salzstangen.
Und
dann
Instant-Kartoffelpüree.
Ja, ich brauchte irgendwas Warmes.
Das habe ich gesucht, in der ganzen Stadt gefühlt.
Ja, Kartoffelpüree hast du mir gebracht und ich habe ja sogar, das ist mein absoluter Ober-Top-Tipp, wenn ihr, egal wohin ihr in den Urlaub fahrt, egal ob es ein warmes Land ist, ein kaltes, ob ihr mit dem Auto einfach nur irgendwo hinfahrt oder ob ihr eine Flugreise macht, wenn es euch schlecht geht oder ganz ehrlich, ich glaube, es muss einem noch nicht mal schlecht gehen, wenn man ein wohlig warmes Gefühl haben will und so ein Gefühl von zu Hause, nehmt euch eure heimische Wärmflasche mit.
Ist das eigentlich ein, wie heißt es, unverbindlicher Tipp?
Bin ich mir gerade nicht sicher.
Okay.
Ja, vielleicht, aber ja, weiß ich nicht.
Ja.
Ja.
Na gut.
Also es ist auf jeden Fall ein Tipp, ist es. Weil das so ein schönes, ja, so ein Heimatgefühl ist und das ist, bestimmt kann man im Hotel auch beim Housekeeping oder so fragen, ob die eine Wärmflasche haben, aber dann weißt du nicht, wer sich die schon zwischen den Schenkeln gerieben hat.
Wow, du hast immer
ich muss sagen,
deine Schwierigkeiten mit Sachen.
Die Wärmflasche von zu Hause im Urlaub mitzuhaben ist so, so schön, weil es so ein Zuhausegefühl ist. Und ich habe ja in vielen diversen anderen Sendungen und Podcasts schon mal über die Ekelhaftigkeit von Hotelwasserkochern geredet. Aber bei einer Wärmflasche bin ich wirklich absolut schmerzbefreit. Es ist mir total egal, was Leute im Wasserkocher ausgekocht haben. Ihre Socken, Unterhosen, wie auch immer. Das kommt ja nur in die Wärmflasche rein.
Ich würde sagen, also wäre ja noch schöner.
Ja, nee, genau. Und deswegen, und dann habe ich mir meine Wärmflasche gemacht. Du hast mir mal Kartoffelbrei geholt.
Wer hat dir die Wärmflasche gemacht?
Du hast mir die
Wärmflasche. Okay.
Weil dieses Übelkeitsthema, das hatte ich da schon auch.
Ja.
Ja.
Ja, und
muss man nämlich auch sagen,
dass das Übelkeitsthema uns natürlich auf eine Art auch in die Karten gespielt hat, weil es dadurch halt echt verhältnismäßig günstig war kulinarisch. Weil wir waren nicht einmal irgendwie dolle essen. Ne?
Wir waren schon bei diesem Mexikaner zum Beispiel.
Das war nicht dolle.
Was also, meinst du mit nicht dolle?
Also das war jetzt kein doller Mexikaner und das war auch nicht besonders lecker.
Hä? Ich fand das total in Ordnung.
Also, aber ja, aber ich meine jetzt, wenn man in New York ist, könnte man auch echt einfach richtig viel Geld für alle möglichen angesagten Innenläden ausgeben.
Bin ich eh nicht so der Mensch für.
Ja, haben wir auf jeden Fall alles nicht gemacht.
Ja.
Ich habe mir auch relativ häufig, ab und zu mal, wenn du wieder auf Kartoffelpüree warst, bin ich einfach nochmal schnell rausgeflitzt und hab mir hier so Pizza-Slices geholt. Ja. Also Win-Win, würde ich mir sagen. Du hast dein Kartoffelpüree gekriegt und ich habe meine Pizza gekriegt. Deswegen, das war eigentlich irgendwie ganz rund. Wir haben vormittags unser Programm gemacht, weil meistens viel rumgelaufen, dann eine Pause gemacht und abends dann irgendwie ein Musical oder ein Basketballspiel.
Ich
oder
fand's
so.
Wirklich
also.
Eine der schönsten, wenn nicht sogar, weiß ich nicht. Ich tue mich immer schwer mit Superlativen. Also, dass jetzt die schönste Reise meines Lebens war.
Du hattest halt auch noch Geburtstag da, was ja dir auch sehr wichtig ist immer, ne?
Ja. Das war auch ein super schöner Tag. Genau, da waren wir frühstücken, wir waren im Musical. Ach ja, einfach die ganze Reise. Und ich glaube tatsächlich, dass das mit diesem positiven Ergebnis auch was damit zu tun hat, dass die Reise sich so besonders angefühlt hat. Ich hatte die ganze Zeit über das Gefühl, alles ist gerade besonders. Ich meine, klar, wir waren ja auch in New York, wir haben Musicals gesehen, wir waren bei der Freiheitsstatue, wir waren am Broadway,
Im Comedy Cellar,
genau.
Wir waren bei der Drew Barrymore Show.
Wir waren im Fernsehen.
Ja,
wir waren im amerikanischen Fernsehen. Ja, wir haben so coole Sachen erlebt, aber ich glaube trotzdem oder zusätzlich, dass dieses Wissen, hey, das ist unsere letzte große Reise, bevor dieser krasse existenzielle Wunsch, für den wir jetzt 2,5 Jahre so viel getan und gekämpft haben, wahr wird, hat aus der Reise nochmal was noch krasseres gemacht.
Und aber auch der Aspekt, dass dieses Etwas in deinem Bauch auch schon tatsächlich präsent dabei war irgendwie, ne? Auch mit dem, ich habe es das erste Mal von außen gespürt, also es war schon so, es war jetzt nicht einfach nur, dass wir zu zweit da eine Reise gemacht haben, sondern da war schon noch irgendwie was anderes dabei. Ja.
Hey, und wie cool ist es, wenn wir dann in 20 Jahren so sagen, ja, die ersten Kindsbewegungen, die hat der Papa ja in New York gespürt.
Ja, mega.
Mit seinem Penis.
Oh. Hm.
Hallo Mama! Ja gut. So, das war's für den heutigen Tag, für die heutige Woche. Und ja, also stehen in nächster Zeit wieder Termine an, aber es dauert ehrlich gesagt noch ein bisschen. Ich weiß nicht, vielleicht machen wir zwischendurch nochmal ein Update, wie sich der 7. Monat so anfühlt sowas.
Du, ich bin hier.
Wir werden sehen, Leute. Wir werden uns wahrscheinlich wieder hören. Und bis dahin, jetzt kommt dein Wort zum Sonntag, beziehungsweise Montag.
Bis dahin habt mal einen schönen Montag.
Oder vielleicht hört ihr es auch in der Mittwoch, dann habt einen schönen Mittwoch.
Habt einen schönen Donnerstag, Leute.
Und auch einen fantastischen Freitag.
Dienstag auch.
Tschüss.
Tschüss.
Der 7-1 Audio Podcast-Tipp.
Mensch. Ich muss nur Britney sagen und sofort startet Kopfkino, oder?
Britney Spears is back in the hospital.
Thank you, Britney.
Kopfkahl rasieren, mit Madonna knutschen, Python um den Hals, Schuluniform, Kevin Federline, Kinder, Scheidung. Meine Güte, Britney Spears Leben läuft irgendwie in doppelter Geschwindigkeit. Wahnsinn, was die alle schon so erlebt hat. Und ich finde, es wird Zeit, das mal ganz in Ruhe zu erzählen. In 4 Kapiteln. Von den Anfängen im Südstaatenkaff bis hin zum Vormundschaftsdrama mit ihrem Vater. Und alles dazwischen natürlich auch. Mein Name ist Elena Gruschka und in meinem Podcast Mensch bespreche ich diesmal Britney Spears. Mensch Britney, wie immer, jeden Donnerstag.
Mensch.
Bis dann, love you, bye.
Tschüss, ciao. Ciao, 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 ciao.
Strong, Britney.
Yeah, I'm embarrassed. Can we?